Ja, guten Morgen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass meine Stimme etwas strapaziert ist. Hoffen wir, dass das gut geht über die lange Zeit. Das Thema, um das heute geht, ist ein Thema, das natürlich in den Übungen schon angefangen wurde. Insofern haben wir jetzt so eine gewisse Überlappung zwischen Übungen und Vorlesung, was am Anfang des Semesters aber, glaube ich, kaum zu vermeiden ist. Also da wollen wir in den Übungen praktische Dinge machen und die Vorlesung holt dann so langsam auf. Das wird im Laufe des Semesters dann schon mehr so sein, dass die Vorlesung zuerst ist und die Übung dann nachkommt mit Vertiefung sozusagen des Stoffs. Ja, was ich mir vorgenommen habe, ist jetzt einen Blog zu machen, der sehr technisch ist. Über interaktive Webanwendungen und wirklich die Techniken, die man dafür benutzt. Das wird im Laufe der Vorlesung viele Male schwanken zwischen Bereichen, die sehr implementierungsnah sind, wo es wirklich eigentlich um technische Fragestellungen geht, um Sprachen, um bestimmte Techniken, um Sachen über Interfaces zusammenzubauen. Es wird an anderen Stellen dann auch wieder sehr anwendungsnah werden und vielleicht aus der Informatik rausgehen, also beim Urheberrecht zum Beispiel. Das ist so diese Achterbahn, die Sie ja im Prinzip aus vielen Medieninformatik-Vorlesungen kennen. Also das nur als Vorrede, wenn jetzt sehr viele Codebeispiele kommen heute in der Vorlesung, heißt das nicht, dass die Vorlesung so weitergehen wird. Andererseits heißt es, dass das eben Zeug ist, das wir in der Übung anschauen werden und ich versuche auch zu motivieren, was das mit Multimedia im Netz tatsächlich zu tun hat. Ja, der Plan ist zuerst mal über Web-Anwendungen, wenn die interaktiv werden, zunächst mal grundsätzlich darüber zu reden, wie man an Webserver mit Programmen rankommt, die man aufrufen lässt sozusagen auf dem Webserver. Da gibt es ein paar relativ alte Techniken über Webserver-Interfaces. Und der Schwerpunkt wird dann eine Technik sein, die Sie eben in den Übungen auch benutzen, nämlich diese Skriptsprache PHP. Das sind Skripte, die auf der Serverseite ablaufen. Und das ist das Thema für heute, also das 3.1 und 3.2. Die anderen Themen, die da kommen, werden zwei weitere Vorlesungen ausmachen. Also das Datenbankintegration und das AJAX wird ein Termin sein, so ungefähr. Vielleicht nicht ganz füllen, aber zumindest die nächste Woche sein. Und dann die Frage, wie kann ich serverseitige Programme mit Java schreiben, ist nochmal ein eigener Block. Also jetzt nicht mit JavaScript, sondern wirklich mit der Programmiersprache Java. Okay, Webserver Interfaces ist das erste Thema. Ich habe keine große Literatur jetzt dazu angegeben. Da gibt es natürlich Bücher. Im Prinzip ist es aber doch so, dass man die meiste Information, die man dazu braucht, zu diesen sehr technischen Dingen sehr gut im Netz findet. Und ich habe dann an den entsprechenden Stellen die Ressourcen fürs Netz angegeben. Ja, was ist die Aufgabe überhaupt, die wir uns anschauen? Wir wollen dynamische Inhalte im Web haben. Das bedeutet, wir haben die auch dauernd. Also wenn Sie darüber nachdenken, was passiert, wenn Sie irgendeine Webseite aufrufen, dann ist das bei, würde ich sagen, dem größten Teil der Webseiten heutzutage so, dass man die als dynamisch bezeichnen kann. Was ist denn das eigentlich? Also eine statische Webseite, da gibt es einen fix festgelegten Inhalt und der wird angezeigt. Der steht quasi in einer HTML-Datei oder in mehreren HTML-Dateien und verändert sich nicht. Wenn Sie das dynamisch machen, dann bedeutet das, Sie haben irgendwelche externen Variablen, die beeinflussen, was angezeigt wird. Das können ja ganz einfache Dinge sein. Es kann zum Beispiel die aktuelle Uhrzeit angezeigt werden. Schon in dem Moment haben Sie eigentlich dynamischen Webinhalt. Und wenn Sie darüber nachdenken, welche Webseiten Sie jetzt benutzen häufig, dann werden Sie feststellen, dass es bloß ganz wenige sind, die eigentlich noch statisch sind. Also zum Beispiel die Webseiten jetzt zu der Vorlesung, kann man sagen, die sind im Prinzip statisch. Da werden zwar auch viele Änderungen gemacht, aber es wird nicht jetzt sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo Sie abrufen, neu ausgerechnet, was jetzt wirklich relevant ist für Sie. Aber wenn Sie zum Beispiel an solche Seiten wie das LMU-Portal, das Campus-Portal denken oder an irgendwelche Home-Shopping-Seiten, da so, was weiß ich, Amazon oder eBay oder ähnliches, YouTube. Das sind natürlich alles Seiten, die dynamisch berechnet werden. Also bei YouTube, wenn Sie aufrufen, dann kommt ja irgendwie das zurzeit am meisten gesehene Video und ähnliches. Oder wenn Sie Amazon aufrufen, dann kommen persönliche Empfehlungen für Sie. Das heißt, es gibt bestimmte Variablen, aus denen der Inhalt ausgerechnet wird. Da gibt es auch verschiedenste Arten von solchen Variablen. Ich habe schon gesagt, das Einfachste ist Datum und Zeit. Zunehmend bei mobilen Geräten auch der aktuelle Ort, das kennen Sie vielleicht, wer mit so einem iPhone oder so mal zu tun hat, dass dort Anwendungen wirklich den Ort abfragen können und abhängig davon zum Beispiel eine Landkarte aufschlagen oder andere Informationen, Fahrplan oder so anzeigen. Es gibt Informationsarchive, die wir einbeziehen. Das wäre ganz typisch für so Newsticker oder sagen wir generell Newsseiten, wo es eben die aktuellen Meldungen gibt und es wird die jeweils relevante, neueste Information angezeigt. Oder auch vielleicht abhängig von irgendwelchen Präferenzen, die man irgendwo einstellen kann. Ja, und das gehört schon zu den Aktionen des Benutzers. Der Benutzer kann ja auch viele Dinge machen, wenn er vor seiner Webseite sitzt mit seinem Browser, kann einfach auf Dinge zeigen. Dann wird vielleicht Detailinformationen dazu angeboten. Oder er kann irgendwo klicken, nicht bloß auf einen Link, sondern vielleicht irgendwo auf eine Grafik oder so. Oder er kann auch wirklich Informationen über die Tastatur eingeben, seinen Namen oder sein Interessengebiet oder natürlich auch Dinge auswählen, was alles zu diesen Formularen gehört. Ja, ich habe schon gesagt, also da gibt es jede Menge Anwendungen dafür. Ne? Also das, wenn man es ein bisschen in Kategorien fassen will, dann sind sehr viele die E-Commerce-Anwendungen, die dynamische Webseiten brauchen. Dann ganz viele eben dieser digitalen, neuen digitalen Medien. Also interpersonale Kommunikationsmedien, die sehr, sehr weit verbreiteten Foren und Diskussionsboards, die sind ja im Prinzip ein Kommunikationsmedium, das auf dynamischen Webseiten beruht. Aber auch so klassische Massenmedien, Spiegel Online oder so, sind im Prinzip natürlich dynamische Webseiten. Oder wenn Sie jetzt wirklich ganz stark in den Multimedia-Bereich gehen wollen, die Mediathek von dem Fernsehsender, die wird ja auch fortlaufend aktualisiert, da spielt Datum und Uhrzeit wieder eine Rolle. Wenn man zum Beispiel sieht, was läuft zurzeit, was ist, kann man einen Trailer anschauen für eine Sendung, die danach kommt oder so. Das muss auch alles immer dynamisch bestimmt werden für den Zeitpunkt, wo es abgerufen wird. So, wenn man sich jetzt diese verschiedenen Reaktionen auf Benutzereingaben anschaut, dann gibt es da verschiedene Klassen. Also so eine Sache, dass ich zum Beispiel auf ein bestimmtes Element zeige und es wird mir eine Erklärung dazu angeboten. Oder ich habe ein Menü, das aufklappt oder sowas, wenn ich an eine Stelle klicke. Das sind Dinge, die sehr stark lokal auf dem Rechner passieren, während andere Sachen, dass ich zum Beispiel eine Bestellung auslöse, wo dann irgendwas in ein Logistiksystem eingespeist wird, dass ich dann letztlich ein Paket mit der Post kriege. Das sind natürlich Dinge, die garantiert nicht lokal bei mir ausgeführt werden. Und deswegen gibt es zwei grundlegend verschiedene Arten von Wegen, wie die Dynamik realisiert werden kann. Letztlich geht es immer über Skripte oder Programme. Skripte sind im Prinzip ja Programme in, sagen wir, sehr einfachen Programmiersprachen, die meist interpretiert werden. Und letztlich müssen wir irgendwie unsere Webseiten mit einem Programm kombinieren, das die Inhalte eben tatsächlich ausrechnet. Das heißt, wir werden immer einen Webserver haben, auf dem Webseiten liegen und in den Webseiten eingebettet oder auch daneben in anderen Dateien liegen Skripte, die diese Berechnung durchführen. Und der entscheidende Punkt ist eigentlich, wo diese Berechnung ausgeführt wird. Also es gibt diese zwei grundlegenden Modelle. Das eine ist, dass der Webserver die komplette Datei inklusive Skript an den Browser übermittelt. Das ist das klassische Modell von JavaScript. Dort hat der Browser natürlich, das ist rosa Ding, das Sie hier sehen, eine Ausführungsumgebung. Der muss also irgendwie einen Interpreter haben für das Skript und kann das dann ausführen. Typisch wäre das eben zum Beispiel bei so Menüs aufklappen oder Sie können sich auch vorstellen, dass Sie irgendwie einen kleinen Taschenrechner oder andere sehr interaktives mit Systeme mit sehr schnellen Reaktionszeiten, die nicht von irgendwelchen Daten im Netz abhängen, auf die Art realisieren können. Die grundsätzlich andere Methode ist so, dass Sie die Ausführungsumgebung, den rosa Kasten, auf dem Webserver selber haben oder mit dem Webserver integriert, wenn wir uns noch gleich anschauen, wie das konkret läuft. Das bedeutet, dass das Skript auf der Serverseite ausgeführt wird. Deswegen heißt es auch serverseitiges Skript versus clientseitiges Skript. Und was der Server ausrechnet, ist dann tatsächlich der anzuzeigende Inhalt. Das wird in den allermeisten Fällen HTML-Text sein, was da ausgerechnet wird. Kann auch was anderes sein. Wird kann zum Schluss ein Beispiel haben, dass zum Beispiel sogar Bilder ausgerechnet werden könnten. Das ist durchaus denkbar. Oder Movie-Clips oder sowas ähnliches. Also der Webserver, der berechnet Dinge, die er dem Browser dann übermittelt als Response. Und für den Browser ist es kein Unterschied, ob das statisch gewesen wäre oder ob es dynamisch ist, weil der kriegt einfach eine Antwort, die er anzeigt, die kommt ihm vor sozusagen wie eine statische Seite. Also nochmal, die Client-Seite heißt, der Browser macht das alles, der hat die Ausführungsumgebung für die Skripte. Das Schöne ist, dass der Webserver vollkommen neutral ist in dem Fall. Der übermittelt wirklich bloß Daten an den Browser. Der muss überhaupt nichts über die Skripte wissen. Das hat natürlich Vorteile, wenn Sie jetzt einen Webserver betreiben, dass Sie sich nicht darum kümmern müssen, welche Skripten zum Beispiel, welche Skriptsprachen von den Leuten benutzt werden, die jetzt auf dem Webserver arbeiten. Das werden wir gleich anschauen. Bei klar, als Serverseitigen ist das natürlich anders. Ja, und das Skript ist, wie gesagt, zum Client geschickten Beispiel bei JavaScript. Auf der Serverseite haben wir eben die Ausführungsumgebung in dem Server. Da ist ein Tippfehler, der Browser does not need to execute scripts, heißt es hier. Das ist ein Fehler auf der Folie, einfach Kopierfehler, hätte ich natürlich noch ändern sollen. Also der Browser muss nichts wissen von den Skripten. Das ist auch wieder ganz schön eigentlich, weil die Leute haben ja die verschiedensten Systeme, haben verschiedene Plattformen, Windows, Macintosh, Linux, haben verschiedene Browser, Internet Explorer, Mozilla Browser und so weiter. Und es gibt noch die verschiedensten Skriptsprachen. Es gibt JavaScript, Visual Basic Script. Wenn wir sozusagen eine Anwendung bauen, wo wir dann mit allen diesen Varianten rechnen müssen und darf uns einstellen, dass der Kunde vielleicht jetzt eine bestimmte Sache nicht installiert hat, das ist relativ lästig, während wenn wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass der Browser was Spezielles macht, sondern der bloß normale HTML-Seiten, standardkonforme HTML-Seiten anzeigen muss, wird das natürlich einfacher. Das Problem ist, dadurch, dass das Skript auf dem Server ausgeführt wird, hat den schwarzen Peter jetzt natürlich derjenige, der den Webserver betreibt. Also wenn wir jetzt in den Übungen mit PHP arbeiten, das werden wir uns dann gleich auch nochmal anschauen, wenn Sie das zum Beispiel auf den Rechnern unseres Fakultätsrechenzentrums oder Institutsrechenzentrums machen wollen, den ZIP-Pools, da muss natürlich auf dem Webserver, den Sie benutzen, das eingerichtet sein, dass die Skriptsprache, die Sie wollen, auch dort wirklich unterstützt wird. Das heißt, wenn Sie jetzt auf die Idee kommen, mit PHP in einer neuen Version zu arbeiten, ist gerade ja so eine aktuelle Diskussion mit PHP 5 und PHP 4, dann müssen Sie natürlich mit dem Betreiber des Webservers verhandeln, ob der das auch wirklich unterstützt. Das hat ganz praktische Konsequenzen bei diesen sehr weit verbreiteten Hosting-Services. Sehr häufig, wenn jemand Seiten ins Web stellt, Angebote ins Web stellt, ist ja nicht mehr so, dass der jetzt irgendwo in seinem Keller einen Rechner stehen hat und das ist der Webserver, sondern das sind eigene Dienstleister, die Rechenzentren betreiben, die diesen Hosting-Service anbieten. Und da steht natürlich dann im Dienstleistungskatalog, was können wir alles? Da steht dann zum Beispiel, wir unterstützen eben PHP in der und der Version. Also insofern ist das ganz wichtig, so sozusagen eine grundlegende Entscheidung, mal zu verstehen, mit welchen Arten von Skripten arbeiten wir. Wenn man es von der Anwendung her einordnen will, ist der große Vorteil von den Client-Side-Scripts, dass sie sehr schnell sind. Sie brauchen ja keine Netzverbindung, um zu reagieren. Das Skript wird im Browser ausgeführt. Das heißt, wenn Sie kurze Reaktionszeiten brauchen, ist das sehr gut. Wenn Sie Dinge machen wollen, die funktionieren sollen, auch wenn das Netz weggebrochen ist, also zum Beispiel, weiß nicht, einen Währungsrechner oder Dinge, die man sozusagen fortlaufend auf dem Rechner braucht, wo man nicht jetzt damit rechnet, dass die Leute immer am Netz sind und eine Netzverbindung dazwischen auch mal wegbricht, die kann man sich sehr gut vorstellen, dass die da funktionieren. Und, das haben wir schon gesagt, also man muss sich nicht darum kümmern, was auf dem Server tatsächlich für Software installiert ist. Die Server-Side-Scripts, die sind vor allem dann wichtig, wenn Sie auf Daten zugreifen wollen, die irgendwo im Netz stehen, also auf dem Server stehen oder auf einem damit verbundenen Server oder wenn Sie zu irgendwelchen zentralen Ressourcen zugreifen wollen, also zum Beispiel in Auftragsbearbeitungssystemen was einschleusen wollen, weil irgendwas gekauft worden ist, dann müssen Sie eigentlich mit Server-Side-Scripts arbeiten, weil der Browser und der Webserver zusammen, die können das gar nicht. Da muss auf der Seite des Webservers ein Programm ausgeführt werden. Und das ist unabhängig von der Browser-Software, das habe ich schon gesagt. Und beides ist natürlich dynamische Webseitenberechnung, abhängig von irgendwelchen Variablen, irgendwelchen Zusatzinformationen. Okay, das wusste man ziemlich lang schon, dass man das will. Und wenn Sie sich überlegen, wann der Siegeszug so des World Wide Web für nicht wissenschaftliche Anwendungen war, dann war das so Anfang der 90er Jahre. Und damals ist eine Idee entstanden, dass wir eben sowas schon bauen wollen, oder dass man sowas bauen will, nämlich Programme, die ausgeführt werden über Webseiten sozusagen. Also die Webseite, also über ein Programm sozusagen berechnet wird. Das heißt da Kommando auf dem Server, weil man an sich an so ein Kommandozeilenkommando, also Unix denkt, wo eben ein Programm aufgerufen wird und dem irgendwelche Parameter übergeben. Das ist so die grundlegende Idee. Wir wollen eigentlich ein Kommando aufrufen, das ausgeführt wird und das dann die Webseite ausrechnet. Und dem muss man natürlich irgendwie Parameter übergeben. Normalerweise wird man bei Unix und meisten anderen Systemen direkt bei der Kommandoaufrufzeile die Parameter dahinter hinschreiben. Das ist in dem Fall ein bisschen schwieriger zu realisieren und man hat sich von vornherein darauf geeinigt, dass man über sogenannte Umgebungsvariablen, Environment-Variablen das macht. Das ist ein Konzept, das eigentlich auch so aus der Unix-Welt kommt. Also quasi ein Verzeichnis von einem Wörterbuch von Werten für bestimmte Variablen, die von der Shell, von der Ausführungsumgebung für Kommandos gehalten werden. Da gibt es eine Variable QueryString, aus der das Programm auslesen kann, was jetzt die Parameter sind. Ja, ich habe schon gesagt, das ist ein informeller Standard. Das Ding, von dem ich da so rede, das erste, das das machen konnte, ist dieses Common Gateway Interface. Und das waren im Prinzip eine Reihe von Webentwicklern, die um 1993 rum in praktisch Forendiskussionen das ausgetüftelt haben, wie man das ganz einfach machen kann. Und das Ding hat sich zu einem Standard entwickelt, hat inzwischen auch so einen offiziellen Status in dem Sinn, dass es eine RFC-Nummer hat. Sie wissen ja vielleicht, was das heißt hier, Internet Engineering Task Force. Das ist also die Organisation, die die Standards fürs Internet festlegt, wobei das auch eine sehr lose Organisation ist, wo man also nicht jetzt einen großen Aufwand braucht, um dort mitzuarbeiten. Und RFC ist auch bewusst so formuliert, dass es das Ding relativ flexibel hält, das heißt nämlich Request for Comments eigentlich. Aber trotzdem sind diese RFCs eben im Prinzip die Standards fürs Internet, also HTTP oder IP oder TCP oder so, die sind alle über RFCs festgelegt. Also den kann man nachlesen, wenn man das verstehen will, und vielleicht die einfachste und informativste Quelle ist das National Center for Supercomputing Applications in Illinois, die ja ganz stark involviert waren. Dort ist der erste Webbrowser, auch Mosaic, entstanden. Und noch heute ist es so, dass dort eine Webseite gibt, wo dieser Common Gateway Interface Standard beschrieben wird. Das fängt so an, so ein bisschen veraltet zu sein, aber es ist immer noch da. Ja, die Idee ist eigentlich sehr schön. Ich kann nämlich mit dem Common Gateway Interface Programme in jeder beliebigen Sprache schreiben. Einfach, es muss nur ein Kommando sozusagen rauskommen, also ein Executable quasi, das ich auf dem System des Servers ausführen kann. Natürlich nicht auf dem System des Clients, sondern auf dem System des Servers. Was ja auch wieder sehr vorteilhaft ist, weil ich weiß ja von meinem Server zum Beispiel, das ist ein Windows-Server oder das ist ein Unix in vielen Fällen und kann dann sagen, wir brauchen ein Executable für Unix und das war's, wenn wir zum Beispiel einen Unix-Server haben. Man kann das typischerweise in Programmiersprachen wie C schreiben. C eignet sich besonders, war damals auch ja, die dominierende Sprache. Man kann es inzwischen mit Java machen, da muss man auf die Zeit schauen. 1993 ist das entwickelt worden, Java ist 1995 eigentlich erst bekannt geworden. Das ist also eine neuere Entwicklung und es macht nicht wirklich viel Sinn, ein CGI-Interface mit Java zu bedienen. Wenn Sie in die Gliederung der Vorlesung schauen, Java hat eine ganze Reihe viel ausgefeilterer Mechanismen, mit denen Sie dynamische Webseiten machen können. Was sehr häufig benutzt wurde, oder immer noch benutzt wird, die CGI-Interfaces findet man schon noch an vielen Stellen, sind eben auch Skriptsprachen. Allerdings jetzt nicht PHP, sondern Unix-Shell-Sprachen, also die Shell oder Born-Shell und wie sie die alle heißen, C-Shell. Oder auch Perl, was ja auch sozusagen abgeleitet ist von den Unix-Shell-Sprachen, oder Tickl, auch so eine ziemlich an Unix orientierte Skriptsprache. Finden tun Sie das, also erkennen, dass dann CGI verwendet wird, tun Sie meistens daran, dass der Pfadname, den Sie aufrufen, so ein Verzeichnis CGI bin enthält. Da stehen nämlich auf einem Webserver diese Verzeichnis, also in dem Verzeichnis stehen diese Programme, die ausgeführt werden. Das muss übrigens auf dem Server nicht genau CGI bin heißen, der kann das nochmal irgendwo anders ablegen und das dann unter CGI bin zur Verfügung stellen. Und dann gibt es meistens bei den kompilierten Kommandos, nämlich die in der Programmiersprache geschrieben sind, natürlich auch noch die Quellen dazu. Das steht dann zum Beispiel in CGI, SRC. Wobei es durchaus auch sein kann, dass die Kompilation dann erst zum Zeitpunkt des Aufrufs gemacht wird, das Skript eine Zeit lang bereitgestellt werden und nicht unbedingt als Binaries gleich dastehen. Ja, dort unten ist ein extrem simples CGI-Programm. Das ist in der Shell geschrieben, also Unix-Kommando. Zeilen und das nur ein Kommando wird verwendet, das wir noch öfter treffen werden heute, nämlich das Echo, das bloß einen Text ausgibt und das macht nicht viel, das schreibt Hello World. Wobei ganz interessant ist, dass es eben doch noch ein bisschen mehr macht. Es schreibt nämlich zuerst mal eine Zeile raus, Content Type Text Plain, und zwar auch in dem Format, wie das in den Protokollen in HTTP üblich ist, die Parameter und ihre Werte festzulegen. Das heißt, woran man sich da gewöhnen muss, das passiert jetzt fortlaufend. Wir haben ein Programm, das dann wieder formalen Text produziert, also zum Beispiel HTML-Text produziert oder in dem Fall als erstes einfach bloß normalen ASCII-Text produziert. Aber diese CGI-Programme sind immer Programme, die Texte schreiben. Und die meisten von diesen dynamischen Webseiten funktionieren so, dass das Programm natürlich den Text schreibt, der dann im Browser übertragen wird, der dann angezeigt wird. Ja, wenn man so ein CGI-Programm aufruft, dann schaut das typischerweise so aus. Sie haben also den Server, den Sie ansprechen, dann das CGI-Bin-Verzeichnis und dann das Kommando selber, das heißt jetzt in dem Fall zum Beispiel Example, und hat typischerweise den Typ CGI, was aber trotzdem bedeutet, dass es ein Executable ist, was da steht. Und dann können Sie Parameter übergeben. Hinter einem Fragezeichen kommt ein String, den Sie, das kennen Sie, das ist die berühmte GET-Methode von HTTP, in der Übung wird auch schon drüber geredet, der ja nun in dem Request wirklich auch übertragen wird und ausgewertet werden kann vom Server. Und in dem Fall ist es so, dass alles, was hinter dem ersten Fragezeichen steht, der gesamte String, wird einfach in die Variable QueryString gespeichert und das kann das Programm dann auslesen, auswerten, muss das parsen, wie auch immer, und sich mit diesen Parametern eben dann entsprechend arrangieren und davon abhängig die Ergebnisse berechnen. Also das ist das eine Prinzip, dass Sie Parameter kriegen, die ein bisschen umständlich vielleicht Ihnen übertragen werden, nämlich über diese Environment-Variable, die Sie auslesen, und die müssen Sie sich beschaffen und dann können Sie erst ausrechnen, was Sie anzeigen wollen. Und das zweite ist, dass Sie eben Daten erzeugen, die von dem Browser angezeigt werden sollen. Und damit Sie das machen können und der Browser wirklich versteht, was jetzt kommt, ist typischerweise die erste Zeile von dem, was Sie schreiben, immer so ein Content-Type-Feld mit einem Wert dahinter und einem MIME, also diese Multimedia Internet Mail Extension heißen die, glaube ich, ursprünglich, Spezifikation, also die Typen von Daten fürs Web. Und das meiste wird eigentlich sein Text HTML, was Sie da schreiben, dass Sie wirklich eine HTML-Seite erzeugen. Ja, ich will in das CGI jetzt nicht so im technischen Detail weiter einsteigen. Das hat ein paar Nachteile. Also ein Nachteil, den werden wir auch bei PHP noch mal genauer anschauen. Alle diese Dinge, wo Sie auf dem Server ein Programm ausführbar machen, insbesondere mit der Skriptsprache, die ja normalerweise sehr problemlos erlaubt, dass ich einen String, der irgendwo eingegeben wird, dann auch ausführe in der Skriptsprache, was eben diesen Interpreter gibt, der sowieso die ganze Zeit nichts macht, das Strings auszuführen. Sowas ist grundsätzlich eine ganz gefährliche Situation für Sicherheitslöcher. Also normalerweise, wenn die Eingabe, die dann über so Parameterzeilen gemacht wird, wirklich ordentlich validiert wird, wenn man sicherstellt, dass da genau das eingegeben wird, was unser Programm erwartet, sollte nichts passieren, aber es kann eben doch mal passieren, dass durch Programmfehler eben irgendwelche, was da die berühmten Pufferüberläufe und ähnliche Situationen, dass letztlich eben Strings, die von außen eingegeben werden, dann dazu führen, dass sie auf dem System, auf dem Interpreter ausgeführt werden. Das ist gefährlich. Das ist schon mal ein Problem. Das zweite ist vielleicht das bekannteste Problem von CGI. Es ist einfach sehr aufwendig, weil die Idee war sehr einfach, wir rufen ein Kommando auf in Unix, also starten ein Executable, aber das bedeutet in Unix immer einen neuen Prozess zu starten. Und ich denke, auf dem Windows-Server ist es auch nicht wesentlich anders. Und so einen Prozess zu starten, also wenn Sie sich an Betriebssysteme-Vorlesungen erinnern, da hängt eine ganze Menge dran. Ja, da wird ziemlich viel auf Betriebssystemebene gemacht, da werden irgendwelche Speicherbereiche reserviert und es werden irgendwelche Einträge in irgendwelche Scheduling-Tabellen gemacht und. Das heißt, es dauert einfach ziemlich lang. Und wenn Sie das Ganze machen, bloß um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen oder irgend sowas, dann ist da einfach ein großes Missverhältnis schon. Das Missverhältnis kann noch größer werden, wenn die Skripte nicht vorkompiliert sind, sondern erst beim Aufruf kompiliert werden. Gut, das kann man vermeiden, indem man sie vorkompiliert. Aber ganz generell heißt es, in dem Moment, wo Sie einen Server bauen wollen, der bombardiert wird mit Anfragen und wirklich mit möglichst guter Performance arbeiten soll, werden Sie mit CGI nicht glücklich werden. Also den, was weiß ich, Homebanking-Service von der Bank wird man nicht mit CGI bauen. Da ist dran gearbeitet worden. Zum Beispiel gibt es zwei Versionen von Weiterentwicklungen von CGI, das ist das Simple CGI und das Fast CGI, die beide versuchen, das ein bisschen einfacher zu machen und auch die Performance zu verbessern. Insbesondere bei dem Fast CGI kann man sich sehr gut vorstellen, wie das geht. Da wird im Prinzip ein Prozess erzeugt, der dauernd läuft und der im Prinzip nichts anderes macht, als eben diese Anfragen abzuhandeln. Das geht natürlich deutlich, deutlich schneller. Aber man muss sagen, wie gesagt, 1993, es haben sich diverse Alternativen so im Verlauf der Zeit entwickelt und jetzt bewegen wir uns so langsam auf das PHP zu. Eine Sache ist, dass bestimmte Skriptsprachen ihre eigenen Gateway-Interfaces definiert haben. Zum Beispiel gibt es für Python, was eine sehr beliebte und leistungsfähige Skriptsprache ist, gibt es ein eigenes Gateway-Interface, das Webserver-Gateway-Interface WSGI, das sehr schön zu bedienen ist und elegant. Es gibt von bestimmten Herstellern Interfaces, die definiert wurden. Also zum Beispiel hat Netscape ein NS-API definiert, ein API für den Netscape-Server. Und Netscape-Server ist nicht mehr ganz so häufig im Einsatz, aber der Microsoft Internet Server hat auch so eins, der heißt dann IIS-API. Das sind Programmierschnittstellen, die spezifisch jetzt für ein bestimmtes Modell sozusagen von Server-Software sind. Ja, und was in letzter Zeit das beliebteste System eigentlich ist, ist, diese Server modular zu gestalten und in die Server sozusagen Plugins vorzusehen oder Module, die man in den, im Server ausführen kann und die dann bestimmte Unterstützungen bereitstellen, zum Beispiel CGI, aber auch Unterstützungen für andere Skriptsprachen. Und das ist bei dem, also für uns, denke ich, am leichtesten zugänglichen Webserver, nämlich dem Open Source Webserver Apache, ist das komplett so realisiert, dass sie Module haben, die sie freigeben, sozusagen aktivieren oder auch nicht. Und da gibt es eben Module für verschiedene Skriptsprachen, unter anderem für PHP. Wodurch das CGI dann eigentlich, wenn man jetzt eine neue Anwendung schreibt, nicht mehr unbedingt notwendig ist. Also man soll es zunächst mal kennen und die Grundidee ist ja auch ganz elementar und nicht so viel anders als bei allen anderen Systemen, nämlich sie rufen, dadurch, dass sie eine Webseite aufrufen, dadurch, dass sie einen Request an den Webserver schicken, rufen sie ein Programm auf und das Programm berechnet ihnen eine Seite. So, also das waren jetzt allgemein Ideen zum Webserver-Interface und jetzt habe ich natürlich gesagt, das PHP ist das, was uns speziell interessiert. Ich habe da unten jetzt schon ein Buch angegeben, das ist aber eigentlich nicht ein Buch, das ich empfehlen würde, sich zu beschaffen, das ist auch ziemlich veraltet. Das ist eigentlich mehr so ein Credit, also ich habe an bestimmten Stellen Beispiele benutzt, die sich auf das Buch beziehen und deswegen wollte ich das sozusagen einbinden. Ja, PHP ist also eine Server-Side-Script-Language und ist jetzt natürlich auch nur ein Beispiel, da gibt es schon andere auch, aber das ist das, was wir uns jetzt sozusagen exemplarisch mehr anschauen. Was die Abkürzung heißt, da kann man sich ein bisschen schon wundern, das hat nämlich zwei Abkürzungen, das war ursprünglich, hatte das mal geheißen Personal Homepage Toolkit, das war auch so eine Ein-Mann-Geschichte der Rasmus Lehrdorf und man sieht, das ist auch schon ganz schön alt. Hat 1995 für private Zwecke wirklich für seine private Homepage so einen Skriptmechanismus geschrieben, mit dem man die leicht erweitern kann. Ich glaube, es ging um Bewerbungen, um irgendwelche Online-Lebensläufe. Dafür hat er das gebastelt. Und das kam aber sehr gut bei diversen Leuten in der Community im Netz an. Und so richtig Schwung bekommen hat es durch zwei israelische Programmierer, die dann sich darauf gestürzt haben, nämlich der Sif Soraski und Andy Goodmans, die bis heute irgendwie das PHP sozusagen vorantreiben. Und die haben 2003 das System von dem Rasmus Lehrdorf komplett neu geschrieben, ein bisschen geglättet und Schritt für Schritt ausgebaut. Und da ist im Laufe der Zeit eine große Community drin entstanden. Und dieses System ab 2003, das die beiden geschrieben haben, bei dem heißt PHP sozusagen was anderes, weil es ist ja auch ein neues System. Das ist dann der PHP Hypertext Preprocessor. Wobei das so ein typisches rekursives Akronym ist, was in der Open-Source-Unix-Welt recht beliebt ist. Also das berühmteste von der Art, wahrscheinlich das erste, ist GNU, was dafür steht, dass als Bedeutung GNU ist not Unix. Und das G ist natürlich nicht wirklich erklärt, das erklärt sich sozusagen selber, so wie das P hier auch. So ein rekursives Akronym. Irgendwo in Wikipedia hieß auch, dass das ein sogenanntes Backronym wäre. Einfach deswegen, weil eine alte Bedeutung sozusagen überschrieben worden ist für PHP mit einer neuen. Ja, das wird fortlaufend weiterentwickelt. Die aktuellste Version, die momentan stabil freigegeben ist, ist 5.3, wobei an der 5.2 auch immer noch gearbeitet wird. Sozusagen irgendwelche Kleinigkeiten noch dran gemacht werden. Und es gibt durchaus schon Featurelisten und recht konkrete Vorstellungen davon, was PHP 6 umfassen wird. Und schon allein in diesen Versionszahlen sieht man, dass das eine sehr dynamische Sprache in einem anderen Sinn ist, also nicht im Sinn von Webseitendynamik, sondern im Sinn von laufender Weiterentwicklung der Sprache. Die Quelle dafür überhaupt ist www.php.net. Dort finden Sie unter anderem eine ganz ausführliche Sprachdokumentation, Referenzmanual. Und das wirklich Tolle an PHP ist, dass es absolut ohne irgendwelche Einschränkungen, ja, ganz kleine Einschränkungen, dass man den Markennamen sozusagen weiter bekannt macht, benutzt werden kann. Das hat also eine eigene Open-Source-Lizenz, die zwar nicht irgendwie eine der GNU-Lizenzen oder der verschiedenen Standard-Lizenzen, sondern eine eigene PHP-Lizenz, die aber auch erlaubt, dass man das frei verwenden kann und auch modifizieren kann für seine Zwecke. Die Syntax geht eben auf die 90er Jahre auch zurück und dementsprechend ist es stark orientiert an C, was für Sie heutzutage kein großes Thema mehr ist, weil die meisten Sprachen, mit denen Sie es zu tun haben, an dem guten alten C wieder orientiert sind. Es gibt allerdings Varianten in der Syntax, das werden wir dann sehen. Also es gibt für bestimmte Kontrollstrukturen mehrere Möglichkeiten, die hinzuschreiben in der Syntax. Das Entscheidende an PHP ist eigentlich gar nicht so sehr die Syntax, also die Sprache hat eine ziemlich offensichtliche Syntax, die also die Standardsprachelemente von einer imperativen Programmiersprache enthält mit objektorientierten Features. Das Entscheidende ist, dass es eine unglaubliche Menge an Bibliotheksfunktionen gibt. Die allermeisten davon, also eine sehr umfangreiche Bibliothek, wird gleich mit installiert, wenn Sie PHP haben, und es gibt auch noch welche, die dazukommen, mit denen man es noch weiter ergänzen kann. Das ist eine riesen Community, die dauernd irgendwelche Bibliotheksfunktionen realisiert. Ich habe dann gegen Ende der Vorlesung auch noch Beispiele für Multimedia-Bibliotheksfunktionen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich unübersichtlich, muss man auch sagen. Also was es da alles an Bibliotheksfunktionen gibt, dadurch, dass eben viele Leute eben ihre Ideen realisieren, ist es relativ schwierig unter einen Hut zu bringen. Also die Community arbeitet da schon dran, aber tendenziell ist es schon so, dass es irgendwo Redundanzen gibt, dass man die gleiche Sache mit verschiedenen Bibliotheken in alternativen Arten realisieren kann. Aber umgekehrt hat man natürlich eine unglaublich große Funktionalität damit zur Verfügung. So, jetzt wäre der nächste Schritt, dass wir eben mal probieren, so ein Hello World Programm zum Laufen zu kriegen. Haben Sie in Übungen zum Teil schon wahrscheinlich gemacht. Da gibt es diesen leichten Schreckeffekt, dass das so leicht jetzt doch wieder nicht ist. Wie sonst, wo ich mir vielleicht noch irgendeinen Compiler installieren muss und dann oder einen Interpreter und dann schreibe ich ein Programm und führe es aus. Das ist jetzt komplizierter, weil das ja eine serverseitige Angelegenheit ist. Das heißt, ich kann sowieso mit PHP nur was anfangen, wenn ich einen Webserver habe. Ohne Webserver geht es nicht. Das heißt, als allererstes muss ich tatsächlich einen Webserver installieren. Meistens muss man nicht installieren, sondern man hat irgendwo einen Webserver installiert, muss auf den zugreifen, aber auch das. Ich muss irgendwie Zugriff zu dem Webserver haben, zum Beispiel zu dem von unserem Institutsrechenzentrum. Wenn Sie jetzt mit einem Rechner arbeiten, also ich habe ein paar kleine Demos auch vorbereitet, wo ich das PHP tatsächlich dann ausführe, dann brauche ich natürlich auch einen Webserver. Und eine Möglichkeit, die Sie natürlich haben, ist, dass Sie auf dem Rechner, mit dem Sie arbeiten, direkt einen Webserver installieren. Das geht auch, das habe ich ja auch gemacht, zeige auch gleich nochmal, wie es geht. Das heißt, wenn ich jetzt Beispiele mache, dann funktionieren die so, dass auf dem Laptop der Browser den Webserver anspricht, der auf dem gleichen Laptop läuft. Und was das heißt, wenn Sie PHP-Seiten aufrufen, das geht also immer über einen Browser, geht also immer mit HTTP los, Sie müssen immer eine Adresse angeben und wenn es ein lokaler Webserver ist, dann liegt er natürlich lokal, das heißt, entsprechen Sie mit Localhost statt mit einer IP-Adresse an. Können auch die lokale IP-Adresse, wenn Sie die wissen, natürlich nehmen. Ja, also das ist jetzt der Webserver. Zusätzlich muss der Webserver natürlich, wie gesagt, Ihr PHP unterstützen, das Sie haben wollen. Das heißt, Sie müssen dafür sorgen, dass die richtige Plugin-Software, das richtige Modul dann auch wirklich dort ist. Meistens, also wir kommen in der Vorlesung nicht mehr drauf, aber sehr häufig werden sie auch mit Datenbanksystemen arbeiten wollen, persistente Daten irgendwie halten. Das heißt, sie werden meistens noch ein Datenbanksystem dazu installieren wollen. Ja, und was sie dann haben, ist so eine Konfiguration. Sie haben ein bestimmtes Betriebssystem, sie haben einen bestimmten Webserver, sie haben eine bestimmte Datenbank und eine bestimmte Skriptsprache. Und unsere akronymsüchtige Informatikerwelt hat dafür jetzt wieder Abkürzungen erfunden für diese Konfiguration, in der ich serverseitige Webseiten ausführen kann. Also zum Beispiel, wenn jemand LAMP sagt in dem Zusammenhang, dann meint er, dass das unter Linux läuft, dass der Webserver Apache ist, dass das MySQL ist als Datenbanksystem und PHP als Sprache. Also die vier Komponenten jeweils mit ihrem ersten Buchstaben da reingebaut. Oder WIMP heißt entsprechend so, ja, bis auf in den ersten beiden sozusagen das Gegenteil, also Windows und der Microsoft Server. Und jetzt habe ich auch MySQL und PHP hinten genommen. Was ich hier benutze, bezeichnen manche Leute, wobei das, glaube ich, nicht so weit verbreitet ist, als MockSamp, also macOS 10, Apache, MySQL und PHP. Das ist bloß eine Konvention, die man halt mal ab und zu trifft. Ja, wenn Sie jetzt so einen Rechner haben, wie zum Beispiel diesen Laptop da, dann müssen Sie jetzt natürlich sich mit der Sache auseinandersetzen, dass Sie diesen Apache und das PHP-Modul dafür installieren. In vielen Fällen ist es gar nicht mehr so schlimm heutzutage. Also die meisten Betriebssysteme liefern das mit. Also zum Beispiel macOS 10.5 hat und auch ältere davon ab 10.2 oder was, haben den Apache vorinstalliert. Kein Problem. Aber Sie müssen noch ein bisschen daran rumarbeiten. Und jetzt kommen Sie in die Situation, hat vielleicht nicht jeder schon so oft gemacht, dass Sie Systemadministrator sind und jetzt vielleicht auch das, oder in allermeisten Fällen das Superuser-Passwort brauchen, also irgendwelche Modifikationen mit SU einleiten müssen in Unix und dort jetzt in Dateien rumschreiben, die man mit Vorsicht anfassen sollte, um es mal vorsichtig zu sagen, also die im Systembereich liegen. Also zum Beispiel jetzt bei macOS heißt es ganz konkret, dass Sie diese Datei etc apache 2 httpd.conf ansprechen und dort ist eine lange, lange Datei, da ist ein kleiner Ausschnitt, was drüber steht, was es ist, nämlich das Apache Server Configuration File. Und da stehen im Wesentlichen eine Reihe von Instruktionen drin, die beim Starten des Webservers ausgeführt werden und die sagen, dass bestimmte Dinge geladen werden sollen, zum Beispiel, oder auch bestimmte Parameter, die eingestellt werden. Und eins davon, eine sogenannte Direktive, ist Load Module, also ein Modul laden, PHP 5 Module, und hier steht auch, wo das Modul sozusagen dann tatsächlich zu finden ist. Das müssen Sie jetzt nicht merken. Ich wollte bloß sozusagen nochmal klar das Gefühl vermitteln, dass sowas zum Laufen zu kriegen zunächst mal bedeutet, der Systemadministrator muss was tun oder Sie müssen Systemadministrator spielen. Was auch eine Konsequenz ist übrigens, die man an der Stelle merkt, ist, dass dieses Ding, das Sie da zum Laufen kriegen, das Sie konfigurieren, das ist dieser HTTPD, also der HTTP-Dämon, der dann läuft, also ein Prozess, der eigentlich bloß da sitzt und wartet, ob HTTP-Requests kommen und dann darauf reagiert, also sprich ein Webserver, der ist natürlich ein Prozess, der ganz verschieden ist von dem, was Sie als Benutzer machen. Das heißt, wenn jetzt mein Benutzername hier Hussmann ist, dann läuft der Webserver nicht unter Hussmann, sondern läuft unter Root oder irgendeinem anderen administrativen Account. Das heißt, ich habe im Prinzip schon immer so ein Mehrbenutzersystem, sogar wenn ich alleine auf meinem Rechner bin, weil ich immer den Systemadministrator habe und mich. Klingt jetzt trivial, aber ist eine ganz beliebte Fehlerquelle. Ich sage gleich, wo es spätestens Probleme gibt, nämlich wenn Sie zum Beispiel auf Dateien zugreifen wollen und sagen, ich habe hier mein Programm geschrieben, ich schreibe jetzt was in die Datei rein, da müssen Sie natürlich auf die Zugriffsrechte achten. Es reicht nicht, dass die für Ihren eigenen Benutzer freigegeben ist, die Datei, sondern die muss für diesen System-Account, unter dem der HTTP-Dämon läuft, eben auch freigegeben sein. Ja, ich habe ja gesagt, ich will ein Hello World. Jetzt machen wir doch mal ein Hello World. Kein aufregendes PHP-Skript. Aber da sieht man nochmal, was alles dazugehört. Also ganz oben steht, dass es ein HTML-File ist. Und es hat einen ganz einfachen Kopfbereich. Und im Body passiert das, was uns interessiert. Und Sie sehen hier diese Mischung im Markup. Wir haben einerseits das HTML-Markup. Also da wird gesagt, das ist eine Überschrift, Ebene 1. Und dann hier in Rot markiert ist der tatsächliche PHP-Markup, was jetzt nicht wirklich aufregend ist an der Stelle. Dort wird nämlich bloß Hello World wieder gesagt. Hätte man natürlich leichter erreichen können. Ja, das ist jetzt quasi doch wieder statisch, was da erzeugt. Ich hätte jetzt einfach bloß hier den Text Hello World hinschreiben können. Aber ich will es ja über PHP machen. Also das wird über ein Tag hier eingeleitet, über ein anderes Tag beendet. Und was da steht, Echo, Hello World, Strichpunkt. Das ist tatsächlich das PHP-Skript. Das wird von der PHP-Maschine ausgeführt. Wenn Sie dieses Hello World-Ding aufrufen, dann merken Sie an der Stelle schon, ob Ihr PHP-System wirklich installiert ist und ob alles gut gegangen ist, weil es kann Ihnen gut passieren, dass Sie natürlich einfach dieses Ding hier sehen, Fragezeichen PHP und so weiter. Wenn das die Installation von dem Webserver richtig und dem Modul richtig geklappt hat, dann kriegen Sie natürlich das, was Sie wollen, nämlich eine Hello World-Seite. Probieren wir mal, ob das auch wirklich geht. Ich mache mal eine Pause. Ja, das war nicht so furchtbar schwer. Also der Punkt ist, dass Sie Hello PHP ins richtige Verzeichnis legen und dann das über den Browser aufrufen. Ja, jetzt vielleicht zur Sprache selber. Wie schaut das aus? Wir haben ja diese Mischung HTML und PHP. Das heißt, wir müssen irgendwie den PHP-Text vom HTML-Text unterscheiden. Und Sie haben schon gesehen, da gibt es bestimmte Tags, mit denen man das machen kann. Das verbreitetste ist hier dieses Fragezeichen PHP. Das schaut so aus wie die Processing Instructions von XML-Dateien. Das ist das angenehmste eigentlich, finde ich, und verbreitetste. Aber es gibt Alternativen auch, wie Sie es einbinden können. Also eine Sache ist, dass man einfach das PHP weglässt, bloß mit Fragezeichen. Das ist die SGML-Art, wie man Skripte beschreibt. Macht insofern keinen großen Spaß, weil man halt nicht weiß, welche Skriptsprache da beschrieben ist. Und dann gibt es eine offizielle HTML-Version, ein Skript mit Language gleich PHP, also ein Skript-Tag zu benutzen. Das geht natürlich auch, aber gibt natürlich ein gewisses Rauschen noch zusätzlich drauf. Also das ist einfach ziemlich viel, was man da schreiben muss, macht das Ganze eher unübersichtlich. Ja, vielleicht ein bisschen ein weniger triviales Beispiel aus dem von dem PHP.net als ein Einführungsbeispiel. Und auch mal um damit auch anzusprechen, dass diese Funktionen, mit denen Sie es da zu tun haben, doch alle möglichen interessanten Dinge machen. Also Sie sehen hier so eine Sie sehen eine HTML-Seite. Und da muss man natürlich immer drauf lauern, wo sind denn die PHP-Einschübe? Also hier sind zwei PHP-Einschübe. Hier steht PHP und auch wieder ein Echo. Meistens steht, also sehr oft steht da ein Echo. Also es wird bloß ein Text ausgegeben und der wird ausgerechnet aus einer Variablen, aus einem Array. Und die Variable geht mit dem Dollar an. Das ist auch typisch für HTTP, dass die Variablennamen alle mit Dollar angehen, was so die Verwandtschaft mit Skriptsprachen für Unix so ein bisschen auch andeutet. Ja, und es gibt eine Variable Server, in der stehen alle möglichen Werte drin und in der können Sie unter anderem den Wert für HTTP User Agent auslesen, was einen String gibt. Über Arrays müssen wir uns gleich unterhalten noch. Arrays sind eins der ganz massiven Hilfsmittel, die Sie in PHP nutzen können. Also das ist ein sehr ausgefeiltes Konzept von Arrays, das viele praktische Situationen abdeckt. Ja, was man sich auch noch überlegen muss, was jetzt da passiert, diese Server-Variable und der HTTP User Agent, das ist ja User Agent ist ein anderes elegantes Wort für den Browser. Das ist natürlich insofern ganz interessant, weil das ja Information ist, die vom Client kommt. Ja, also welcher Browser benutzt wird, das weiß der Server ja zunächst mal nicht. Aber in dem Moment, wo der Request kommt, steht in dem Request Zusatzinformation drin, nämlich zum Beispiel, welcher User Agent das benutzt wird. Und das speichert der Server in Variablen ab, zum Beispiel eben in diesem Array, das wir da gerade sehen. Und darauf können Sie dann zugreifen. Und Sie können das auch analysieren und jetzt sehen Sie, dass Sie so im besten C-Stil Funktionen haben, mit denen Sie Strings analysieren können. Sie können also diesen String, der da rauskommt, darauf untersuchen, ob in dem der Teilstring MSIE vorkommt. Und wenn der nicht vorkommt, dann weiß man, dass das kein Internet Explorer ist, was durchaus in manchen Situationen ganz sinnvoll sein kann. Übrigens ist es auch so, wenn Sie das DIRPOS anschauen, da sieht man auch schon ein Feature von dem PHP, das liefert schon eine Position, aber eben auch einen Wert, false. Also das ist so eine Mischung zwischen Boolean und einer Zahl, was da als Ergebnis rauskommt. Also es gibt bestimmte Zahlen, die dann als Wert false interpretiert werden, was zunächst mal auch gewöhnungsbedürftig ist, wenn man von Java kommt. Das heißt, das Typsystem ist in Skriptsprachen generell meistens deutlich schwächer. Und in PHP ist das auch so. Sie können also sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass eine Funktion so eine ganz eindeutig definierten Typ immer nur zurückgibt, obwohl es schon ein Typsystem gibt, das schauen wir uns dann auch gleich noch mal an. Okay, ja, wie funktioniert jetzt die PHP-Syntax? Mach mal ein bisschen zügig, ein paar Sachen habe ich nämlich schon gesagt. Variablen fangen immer mit Dollar an, das kommt daher, dass das eigentlich doch zu einer Zeit entstanden ist, als Shell-Skriptsprachen, hat man bei CGI gesehen, so irgendwie das waren, womit man solche dynamischen Webseiten gemacht hat. Dann ist es so, dass sie bestimmte Befehle sozusagen darin finden, Schlüsselworte, die eigentlich Unix-Kommandos sind. Ja? Also Echo und ein String dahinter ist im Prinzip ja jetzt nichts, was man in C findet, sondern ist was, das man typischerweise aus dem Unix, aus der Unix-Kommandosprache kennt. Insofern ist so eine Mischung eigentlich zwischen so einer C-artigen Syntax und so einer Kommandosprache, die man typischerweise über die Kommandozeile in das Betriebssystem eintippt, was wahrscheinlich die meisten nur noch ganz selten machen, leider. Also PWD und CD und so weiter. Eingibt, wo man jetzt, wie man zum Beispiel navigiert im Dateiverzeichnis. Ja, Control Statements gibt es die üblichen, die man so kennt. Also ich habe jetzt nicht alle aufgeführt, ein if als Beispiel. Was ich da bloß zeigen will, ist, dass es eben relativ vielfältig ist. Also das hier ist so mehr oder minder C-Stil, if und eine Bedingung in Klammern, else und dann haben Sie eben zwei Anweisungs-, ja nicht Anweisungsblöcke, sondern einzelne Anweisungen. Wenn Sie mehrere machen, dann müssen Sie die in Klammern setzen. Ja, das kennt man im Prinzip von C her. Aber es gibt eine zweite Art, mit der Sie das Gleiche erreichen können, indem Sie da einen Doppelpunkt setzen nach der Bedingung. Und dann haben Sie, können Sie sich auch die Klammern sparen und eine ganze Folge von Anweisungen angeben. Das ist irgendwie ganz charakteristisch für PHP. Das ist dadurch, dass es von vielen Leuten eben weiterentwickelt wurde, an manchen Stellen einfach Redundanzen enthält. Dass es also nicht die eindeutige Art gibt, wie man bestimmtes Programm schreiben muss. Die PHP-Leute sind super tapfer darin, die Sprache laufend zu aktualisieren und auch immer mal wieder irgendwelche Dinge als veraltet zu erklären und rauszuschmeißen. Was natürlich schwierig ist, weil es alte Skripte gibt, die das noch verwenden. Da gibt es Migrationsempfehlungen. Also das ist natürlich richtig schwierig, so eine lebendige Programmiersprache zu pflegen. Das muss man schon sehen. Kommentare habe ich relativ viel jetzt da hingeschrieben dazu, was eigentlich ein triviales Thema ist, aber es zeigt eben auch, dass man verschiedene Kulturen sozusagen drin hat. Also man hat den C-Stil, wo man ein Zeilenkommentar mit zwei Schrägstrichen abtrennt. Man hat diesen Unix-Shell-Stil oder in Perl wird das auch gemacht, oder vorher haben Sie es auch bei der Konfigurationsdatei gesehen. Da war ein Kreuz vor den Load-Module-Befehlen, die nicht ausgeführt werden. Und meistens, in dem Fall bei dem Konfigurationsfall, war es einfach ein Kommentarzeichen, das Kreuz wegzutun, war alles, was man im Umkonfigurieren eigentlich machen muss. Also dieser Kommentar, weil man darauf achten muss, eine Zeile heißt im Prinzip von hier, wo das Kommentarzeichen ist, bis zum Ende der Zeile. Jetzt kann natürlich in der Zeile jetzt das PHP aus sein und nochmal HTML kommen, dann ist es nur bis zum Ende dessen, was noch zu PHP gehört. Ja, und es gibt auch diese Mehrzeilenkommentare, wie man es von C kennt, also mit Schrägstrich Stern, wo wirklich alles Kommentar wird, bis sie den Kommentar wieder zumachen, nicht beim Zeilenende abgeschlossen ist. Da muss man furchtbar aufpassen, wenn Sie Programmstücke haben, die Kommentare enthalten in dem Stil und Sie fangen an, zusätzlich größere Teile des Programms mal auszukommentieren, weil sie vielleicht jetzt noch nicht irgendwie vernünftig funktionieren, noch nicht kompilieren, dann können Sie die natürlich nicht schachteln. Weil wenn Sie den Kommentar, den äußeren Kommentar aufmachen und drinnen kommt noch ein Kommentar, dann ist da, wo der innere Kommentar zu Ende ist, ist Ihr ganzer Kommentar zu Ende. Und das Kommentarzeichen, das Sie dann irgendwo am Schluss, mit der Endezeichen, das Sie irgendwo am Schluss haben, das bringt nichts mehr. Also wenn in dem Comment spreads over multiple lines statt over eben wieder ein Kommentar stünde mit Schrägstrich, Stern, irgendwas, Stern, Schrägstrich, das wäre keine gute Idee, weil der Kommentar dann hier beendet wäre. Klingt auch trivial, ist aber was, das man auch häufig als Fehlerquelle findet. Noch eine elementare Sache. Anweisungen hören immer mit einem Strichpunkt auf, mit Ausnahme, wenn Sie ganz am Ende des PHP-Blocks sind, dann können Sie den Strichpunkt weglassen, aber der ist dann auch implizit sozusagen da. Also am besten einfach Strichpunkte schreiben am Ende von Anweisungen. Ja, ich habe über das Typsystem schon ein bisschen was gesagt, aber bloß, dass es eben relativ weich ist. Da gibt es ein Zitat hier, ein schönes. Für eine PHP-Variable setzen Sie den Typ nicht als Programmierer, sondern es ist so, dass zur Laufzeit des PHP eben kontextabhängig den Typ berechnet, für den die Variable eingesetzt wird gerade. Das ist also ein ganz anderes Typsystem, also ein dynamisches Typsystem, kein statisches, also das von Java zum Beispiel kennen. Das heißt, Sie müssen nicht Variablen deklarieren und sagen, das ist eine Variable x vom Typ Integer oder so, sondern Sie nehmen dieses x und zählen auf das 1 drauf und damit ist relativ klar, dass das wahrscheinlich ein Integer war, wo man da nur die Additionen Sinn macht. Es gibt natürlich ein Typsystem. Das sind die Basistypen, die man hat. Boolean, Integer, Gleitkommazahlen, die sieht man auch wieder so, diese dynamische Entwicklung. Float heißen die richtigerweise, an manchen Stellen heißen sie trotzdem noch Double, aber die aktuelle Version ist Float. Und dann gibt es Strings. Und dann gibt es Spezialtypen. Das eine, was wir uns genau anschauen werden, sind Verbundtypen, nämlich Array und Object, mit denen sie ja, Daten zusammenfassen können zu größeren Elementen. Und es gibt noch zwei Spezialtypen, Resource und Null. Das Null ist nicht so wichtig, das ist ein Typ, der bloß den Wert Null enthält. Aber Resource ist ganz interessant für uns, weil das die Möglichkeit gibt, auf irgendwas Externes zu verweisen, insbesondere auf eine Datei. Sie können also zum Beispiel eine extern vorliegende Datei als Resource in PHP erzeugen. Ja, zu den Arrays mache ich noch ein paar Beispiele und dann machen wir, glaube ich, die Pause. Array ist vielleicht ein bisschen irreführend. Also ein Array ist eigentlich nicht so das Array, wie Sie es von Java kennen, sondern es ist ähnlich zu JavaScript eher. Das ist eine geordnete Map, also eine Abbildung von Werten, von Schlüsselwerten auf den Schlüsseln zugeordnete Werte. Also man sagt Keys and Values. Wir haben Schlüssel, zum Beispiel eine 5, der wird ein Wert, oder das ist immer ein Beispiel von da unten, eine 6, das ist ein Schlüssel, der wird der Wert 5 zugeordnet. Oder auch einem String A wird der Wert 42 zugeordnet oder so. Und diese Schlüssel, die es gibt, das ist wie ein Wörterbuch quasi. Ja, Sie haben also quasi eine zweispaltige Einrichtung, wo Sie die Schlüsselwerte haben und denen zugeordnet werden die den eben entsprechenden Werte. Da können Sie als Schlüssel nur Integers und Strings verwenden. Interessanterweise kann im gleichen Array sowohl ein Integer als auch ein String als Schlüssel vorgesetzt verwendet werden. Also auch wieder ein weiches Typsystem sozusagen. Und Sie haben multidimensionale Arrays, was aber dann dadurch geht, dass Sie Arrays von Arrays bilden. Ja, und dieses Array ist so die Geheimwaffe und der allgemeine so Swiss Army Knife im PHP, mit dem machen Sie alles Mögliche. Also normale Arrays, Listen, Kollektionen, Hash-Tabellen, irgendwelche Verzeichnisstrukturen, Dictionary, Stack Queue, das kann man alles mit Arrays letztlich realisieren. Also da sind Beispiele für die einfache Syntax, wie Sie ein Array aufbauen. Also das ist der Array-Konstruktor und Sie sehen jetzt hier als Syntax immer so einen Doppelpfeil und das ist immer Schlüssel und Wert. Also dem Schlüssel foo wird der Wert bar zugeteilt, dem Schlüssel 12 der Wert true. Das Ganze ist ein Array und wird in der Variable arr abgespeichert, die eben mit einem Dollar angeht, was eine Variable ist. Und jetzt wird hier zugegriffen, ganz normal, wie man das bei Arrays kennt. Ich kann also unter dem Schlüssel foo zugreifen, kriege dann den String bar raus oder unter dem Schlüssel 12 zugreifen, kriegt die 1 raus, da schaut es dann wieder so ähnlich aus, wie man die klassischen Java-Arrays kennen. Ja, und das hier ist ein zweistufiges Array. Da wird also im äußeren Array, dem Schlüssel-Sum-Array, ein weiteres Array zugeordnet, das dann dem 65, 13, 9 und 42 zuordnet. Und wenn Sie zugreifen wollen, dann machen Sie es zum Beispiel so, dass Sie dem äußeren Array sagen, ich will dieses Sum-Array und dort drin eben den Wert zu 13 und dann kommen Sie auf das 9. So ist also der generelle Mechanismus von Arrays. Jetzt ist das natürlich umständlich und man will solche Arrays, wie man es an anderen Stellen auch oft braucht, natürlich da definieren, einfach definieren. Darum gibt es für numerische Arrays oder für numerische Schlüssel, muss man sagen, wo man eigentlich sagt, ich habe bloß Elemente drin, die der Reihe nach aufgereiht sind. Eins ist an der Position 0, eins an der Position 1, eins an der Position 2, die also strikt nach einer aufsteigenden numerischen Order-Reihenfolge dort drin stehen. Kann ich das Array abkürzen. Ich kann das einfach hinschreiben, Array 780-156-10. Und das ist eine Abkürzung dafür, dass ich dem Schlüssel 0, den ersten Wert, nämlich das 7, dem Schlüssel 1, den zweiten Wert, das 8, dem Schlüssel 3, den zweiten Wert 0 und so weiter zuordne, einfach um es kürzer zu machen. Und das macht dann ganz eleganten Code. Also zum Beispiel ist das hier ein Weg, wie man Collections auch umgehen kann oder erzeugen kann. Sowas fast wie eine Menge. Ne? Ich habe hier ein Array, da schreibe ich jetzt Strings rein mit 4 Farben. Und hier ein Konstrukt, das auch elegant ist in PHP, so eine For-Each-Schleife. Das heißt, ich kann jetzt aus diesem Colors-Array mir die einzelnen Werte rausholen mit Color und dann die in den String einbauen. Und dann kommt wirklich raus eben Do you like red? Do you like blue? Do you like green? Do you like yellow? Wenn Sie Arrays kopieren übrigens, oder als Arrays zuweisen, also dieser Variable Array hier, die irgendwie mit den anderen zuweisen, dann kopieren Sie immer den gesamten Inhalt. Ja, Object Orientation im PHP ist jetzt vielleicht, geht ein bisschen zu weit jetzt vor der Pause. Ich habe jetzt eine Stunde, denke ich, geredet und haben gesagt, nach einer Stunde machen wir Pause. 10 Minuten Pause sollte es reichen. 5:30 uns wieder treffen, auch vielleicht 4:30 oder so. Also machen wir 10 Minuten Pause jetzt. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter und ich versuche jetzt auch die eigentlichen Sprachkonstrukte relativ knapp zu halten und dann mehr auf konkrete Beispiele noch einzugehen. Objektorientierung gibt es auch und zwar ziemlich schön eigentlich, muss man sagen. Ich kann also eine Klasse schreiben. Die Beispiele stammen alle aus diesem PHP.NET Manual. Also eine Klasse, in der ich Properties und Methoden deklarieren kann. Also hier sieht man eine Property, das ist also praktisch eine lokale Variable in den Objekten dann. Sichtbarkeit wird deklariert und hier wird auch ein Standardwert, sozusagen Defaultwert festgelegt. Und hier eine Methodendeklaration, die in dem Fall auf diese Variable zugreift und auch diese Pseudo-Variable this benutzt, was wir eigentlich aus Java ja auch so ein bisschen kennen, nämlich das sozusagen das ausführende Objekt selber. Also wer bin ich sozusagen? Denn Property Access ist vielleicht noch bemerkenswert, da ist dieser Pfeil. Das heißt, wenn ich ein Objekt habe und ein Pfeil, dann schreibe ich dahinter den Property-Namen und kriege dann den Wert für die Property. Also Instance gleich New Simple Class, das ist das Instanzieren jetzt von einem Objekt zu dieser Klasse, eigentlich genau wie in Java. Und dann kann ich mit var eben die zum Beispiel setzen, Property Value, und mit Display var kann ich jetzt diesen zuletzt gesetzten Wert mir auch wieder rausholen. Das ist also ganz klar und übersichtlich. Es gibt noch mehr objektorientierte Konzepte, ist jetzt bloß einfach noch eine Liste, weil das tatsächlich richtig schön ist in PHP, besser als in den meisten anderen Skriptsprachen. Es gibt wirklich statische Properties und statische Methoden. Es gibt natürlich Vererbung, das heißt, ich kann Extends hinschreiben. Es gibt abstrakte Klassen, was also zum Beispiel ActionScript oder so nicht kann, ist auch wirklich da. Es gibt noch einen Operator, der vielleicht ein bisschen Erklärung braucht, der auch mit einem komischen hebräischen Namen immer bezeichnet wird, den ich mir nicht merken kann. Also dieser Scope Resolution Operator mit 2 Doppelpunkten, der dazu da ist, statische Konstante oder vor allem überschriebene Eigenschaften oder Methoden anzusprechen. Das heißt, der hilft Ihnen, an das Original sozusagen dranzukommen, das überschrieben wurde. Wenn Sie also in der Unterklasse sind, Sie haben eine Methode überschrieben, dann können Sie da die Methodendefinition der Oberklasse, die überschrieben wurde, sich rausholen. Also hier wäre ein Beispiel, wo man das ganz schön sieht, dass Sie hier also wirklich mit dem Doppelpunkt hier auf eine Konstante zugreifen, die dort oben deklariert wurde. Das ist so im Effekt fast ein bisschen wie der Pfeil. Also der Unterschied zwischen dem Pfeil und dem Doppelpunkt ist gering. Der Unterschied ist vor allem, dass Sie vorne nicht ein Objekt haben, sondern eine Klasse. Das ist der wichtigste Unterschied. Und diese Klasse, von der holen Sie sich eben statische oder konstante Werte raus oder vor allem die, gerade bei Methoden, die Version, die überschrieben wurde. Jetzt gibt es auch noch zwei Keywords, nämlich insbesondere das Keyword Parent, das Keyword Self auch. Das bezeichnet die Klasse, da muss man es auch wieder aufpassen. Self ist meine eigene Klasse, $this ist mein eigenes Objekt, in dem ich gerade bin. Self ist also meine Klasse und dann gibt es auch noch Parent, das ist meine Oberklasse. Und dann kann ich natürlich Parent, ... und einen Methodennamen schreiben und damit die Definition, die überschriebene Definition aus der Oberklasse ansprechen. Was so ähnlich ist wie das Super-Keyword in Java. Was in dem Beispiel hier auch noch zu sehen ist, ist was ganz Verrücktes, das es in Java nicht gibt. Wird hier extra auch noch mal bemerkt, dass das in PHP 5.3 erst wirklich gibt. Sie können so einen Klassennamen, den Sie benutzen in so einem Ausdruck, über eine String-Variable sozusagen festlegen. Das heißt, da steht zunächst mal bloß $ClassName, Doppelpunkt, und dann wird der Klassenname über den Wert der Variablen bestimmt. wo auch immer man das braucht, aber es ist zumindest eine große Flexibilität. So, also da kann man jetzt lang drüber reden, aber Sie kennen andere Sprachen auch und in Übungen machen Sie es. Ich denke, die Sprache weiter einzuführen wird langweilig. Ich habe jetzt ein paar Beispiele mir zusammengebastelt, die zum Teil vielleicht, aber ich glaube, das hat ganz selten jemand von Ihnen schon erlebt, in alten Versionen von digitalen Medien zum Teil schon mit drin waren. Aber ich glaube, das aus der Generation ist keiner mehr hier. Ja, was ganz Einfaches, eine Funktion, die man so aus der Einführung in die Programmierung, die funktionale Programmierung kennt, ist die Fibonacci-Funktion. Und ich habe sie jetzt einfach mal in PHP programmiert, um zu beweisen, dass auch komplizierte rekursive Funktionen gehen, ja, also das FIB, mit einem Parameter $n natürlich und die klassische Abfrage, wenn das 0 ist oder 1, kennen wir die Werte. Und hier ist die Rekursion, $n-1 und $n-2 wird jeweils FIB aufgerufen. So, jetzt habe ich eine Funktion deklariert, übrigens auch was, was man noch nicht explizit besprochen hatten, das einen Ergebniswert liefert. Und jetzt will ich natürlich die irgendwie aufrufen. Und eine einfache Methode wäre zunächst mal zu sagen, ich arbeite halt wieder mit meinem Echo, schreibe den String raus, was ich denn ausrechnen will, und dann rechne ich es aus. Das ist natürlich jetzt doch sehr simpel, aber immerhin, das funktioniert schon mal. Was ich aber eigentlich machen will, und das machen Sie in den Übungen, denke ich ja auch, ist die Werte eingeben über den Browser. Das heißt, ich muss mit Formularen arbeiten. Da gibt es dieses Form-Element in HTML, das wir eigentlich in digitalen Medien immer mal regelmäßig besprechen. Das müssten eigentlich alle kennen, aber bloß nochmal zur Erinnerung, die Forms, so zunächst mal ein Form-Tag, und drunter gibt es zwei wichtige Sub-Elemente, nämlich Input und Select. Input ist natürlich eine Eingabemöglichkeit und da gibt es verschiedene Typen, die stehen hier, eine Checkbox, ein Radio-Button, da springt schon der Text in Deutsch und Englisch so ein bisschen hinterher, eine Textzeile, ein mehrzeiliger Text, ein Auswahldialog für eine Datei, eine Schaltfläche und zwei spezielle Schaltflächen. Und bei Select, da haben Sie praktisch so ein Pop-up-Menü, bei dem Sie verschiedene Optionen auswählen können und eine davon als vorausgewählt angeben können. Das müssten Sie eigentlich noch wissen, damit kann ich Formulare für die Benutzereingabe zusammenbauen, also diese berühmten Dialoge, wo Sie beim E-Commerce eben Ihren Namen, Vornamen und Adresse und so weiter angeben. Die funktionieren genau so. Jetzt ist es so, dass wenn der Benutzer da was eingibt, dann muss das natürlich an den Server übertragen werden, damit der das auswerten kann. Und das Server-Skript muss das interpretieren und dann irgendwas mitmachen. Was berechnen vielleicht zuerst und dann die anzeigen. Und deswegen hat das Form eben ein Action-Attribut, mit dem kann ich festlegen, was denn dann tatsächlich passiert, wenn also so ein Submit-Button gedrückt wird. Und zwar wird dort eine Seite auf dem Server spezifiziert, die dann wieder ein Skript enthalten kann. Und PHP ist natürlich an der Stelle besonders geeignet, weil ich dort eigene Mechanismen habe, die mir gerade helfen, Werte aus Formularen gut auszuwerten. Also ein Beispiel wäre jetzt, dass ich irgendwie ein Formular habe zum Beispiel, also Form mit dem Namen Formular und als Aktion eben ein PHP-Skript angebe, also eine Seite, die das dann wirklich auf dem Server interpretiert. Ja, jetzt machen wir unseren Fibonacci eben mit so einem Formular. Das bedeutet, dass wir die HTML-Seite, die wir schreiben, eben in die Form bringen müssen, dass da eben ein Formular da ist und hier irgendwie ein PHP-Skript aufgerufen wird. Also wird auf dieser Seite bloß gesagt, man soll irgendwas eingeben, dann kommt das Formular mit dem Namen FIP-Form und das Action des PHP-Skript, das eine andere Datei ist. Hier ein Input-Element, also einfach ein Textfeld, das auch einen Namen bekommt und vordefiniert mit 0 ist und dann eine Schaltfläche Submit, dem sagen wir auch noch, das Compute da drauf stehen soll und das war unser ganzes Formular schon. Das heißt, dieses Formular macht nichts anderes, als anzuzeigen, hier ist ein Feld, da kann ich eine Zahl eingeben und einen Knopf drücken und dann soll was gerechnet werden. Und die Fibonacci-Funktion selber steckt dann in diesem PHP-Skript drin. Und das PHP-Skript muss natürlich jetzt irgendwie zugreifen auf die Information, die wir im Browser eingegeben haben. Also das FIP$n, das habe ich jetzt nicht mehr ausgeführt. Das ist so, wie es auf der Folie, zwei, drei Folien vorher war. Interessant ist für uns jetzt, wie kriegen wir genau den Wert, den der Benutzer in die Formulare eingegeben hat. Das wird über einen HTML-Request an den Browser übertragen. Da gibt es zwei Methoden, es kommt nachher auch noch, die Get- und die Post-Methode. Und letztlich hat der Server, also die Information, was wurde in diesen an Zusatzinformationen über das Formular eingetragen. Und jetzt müssen wir in dem Skript natürlich das auslesen. Und die aktuell richtige Version, das zu tun, ist, dass man diese Variable Request analysiert. Und das ist ein Array. Und im Array ist für jeden Namen eines Elements, das wir in der HTML-Seite hatten, steht ein Wert drin. Das heißt, ich kann jetzt mit FIP-Input, gehen wir nochmal zurück, ja, FIP-Input war dieses Textfeld, das hatte diesen Namen. Und ich kann jetzt sozusagen rauslesen, was ist in meinem aktuellen Request unter dem Namen FIP-Input, also in diesem Textfeld, eingegeben worden. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich rufe also meinen FIP-Input sozusagen als Parameter, oder übergebe ich als Parameter für den Aufruf zu dem FIP. Und dann geht es wieder von vorn los. Also vielleicht, um das auch nochmal plastisch zu machen. Wie hießen die Dinger? Fibonacci 2a HTML, genau. Das heißt, das ist diese HTML-Seite, die einfach bloß darauf wartet, eine Zahl zu bekommen. Da ist gar kein PHP drin. Das ist nicht zu groß. Und wenn ich jetzt das Submit sozusagen, was in dem Fall mit Compute bezeichnet war, drücke, dann wird das PHP-Skript ausgeführt, es wird die Fibonacci-Funktion ausgerechnet und ich kann es gar nicht oft genug sagen, das, was hier angezeigt wird, da ist das Skript natürlich in keiner Weise mehr da. Das ist wirklich einfach eine HTML-Seite, die wirklich bloß diesen Inhalt hat, FIP von 10 gleich 55. Das Skript liegt eben komplett auf dem Server. Okay, also damit können wir im Prinzip Eingaben machen, auf den Server übertragen und dort alle möglichen Berechnungen machen. Fibonacci ist jetzt bloß ein super einfaches Beispiel, mit dem man eben ja, sozusagen als Muster sehen kann für viele andere Dinge. Was interessant ist, ist dieses so ein bisschen die Geschichte von dem Dollar Request. Das sollte man vielleicht kennen, weil das auch sozusagen eine allgemeine Lehre so ein bisschen beinhaltet. Also jetzt gibt es dieses globale Array Dollar Request, mit dem ich externe Werte ansprechen kann, wie zum Beispiel die Eingabe aus einem Formular. Und das haben wir gerade angeschaut, wie das geht. In alten PHP-Versionen bis 4.2.0 war das, dort war das anders gemacht. Dort hatten sie nicht dieses Request-Array, sondern sie hatten eigentlich was viel Praktischeres zunächst mal für den Programmierer. Sie hatten die Möglichkeit, dass sie direkt als Variablennamen die Werte aus dem Formular zur Verfügung hatten. Also wenn es da im Formular FIP-Input hieß, Inputfeld mit Name FIP-Input, dann hatte ich eine Variable, $FIP-Input, mit der ich direkt auf diesen Wert zugreifen konnte. Ist eigentlich viel eleganter und spart mir auch diese eine Zeile, das aus dem Request zuerst mal rauszulesen. Das Problem ist, dass das ein riesiges Sicherheitsloch aufgemacht hat, weil ich ja diesen Wert, der da übergeben wird, im Prinzip über die URL setzen kann. Da kann ich ja im Prinzip mit einem Fragezeichen, das sollte man vielleicht vorher noch mal das Beispiel anschauen, dann sieht man es, machen wir vielleicht wirklich nochmal, wenn Sie dort oben die Request-Zeile anschauen, dann sehen Sie, dass FIP-Input gleich 10 ja wirklich in der URL übergeben wird. Da steht Fragezeichen, FIP-Input gleich 10. Das heißt, welcher Wert da mit übergeben wird für eine bestimmte Variable, steht in der URL. Und wenn das dann als Variable in dem Skript ausgeführt wird, dann habe ich die Möglichkeit, extern den Variablenwert zu setzen. Und habe natürlich die Möglichkeit, wenn ich erraten kann oder irgendwoher weiß, welche internen Variablen es in dem Skript gibt, die vielleicht irgendwas anderes Wichtiges tun, dass ich die auch setzen kann. Also zum Beispiel, habe ich jetzt mal als Beispiel hingeschrieben, irgendeine Variable, die sagt, die Autorisierung war erfolgreich, Passwort ist richtig eingegeben worden. Sowas könnte ich dann von außen setzen und damit sozusagen in das Programm an Stellen eindringen von außen, die sonst irgendwie durch andere Abfragen geschützt sind, zum Beispiel eine Passwortabfrage. Also das ist super gefährlich, sowas zu machen. Und man sieht auch, dass da sozusagen Sicherheitsprobleme mit einem Sprachdesign irgendwie ganz eng zusammenhängen. Darum ist das, glaube ich, schon ganz bemerkenswert. Das hängt auch wieder damit zusammen, dass das PHP eben gar nicht erst verlangt, dass man Variablen deklariert, dass ich Variablen einfach so sozusagen setzen kann, indem ich sie einfach benutze. Und hat dann eben dazu geführt, dass man ja letztlich sozusagen die Sprache ändern musste, um die Sicherheit ein bisschen besser zu machen, also mit diesem Request Array. Es ist leider immer noch so, dass man bei den Servern einstellen kann, dass sie den anderen Stil, also den gefährlichen Stil, unterstützen. Und es gibt, macht man einfach deswegen, weil es noch alte Skripte gibt, die darauf basieren. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass immer noch irgendwelche Server rum laufen, die tatsächlich dieses Problem haben. Ich glaube, in den nächsten Versionen ist aber die Rede davon, dass das Ganze abgeschafft werden soll. Ja, Input und Result waren jetzt zwei verschiedene Dateien eigentlich. Das war eine HTML-Datei und eine PHP-Datei. Das ist vielleicht nicht so besonders praktisch. Also eine Möglichkeit, das noch kompakter zu machen, wäre so, ich habe nur eine Datei. Das ist im Prinzip eine HTML-Datei, die habe ich aber mit dem Typ PHP abgespeichert, weil sie PHP-Skripte enthält. Und in der steht eben das PHP-Skript drin, das jetzt das Gleiche macht wie vorher, nämlich die Eingabe analysiert und das FIP aufruft. Und in der, weiter unten steht in dem HTML auch wirklich der Eingabedialog. Und als Aktion wird einfach gesagt, wir rufen die gleiche Datei, das ist Fibonacci 2 PHP, rufen wir wieder auf. Das heißt, dann kann ich mir diese zwei Dateien sparen und das alles in einer Datei machen. Insofern haben wir also, denke ich, zunächst mal eine ganz einfache Technik, wie wir programmieren können im Prinzip. Also alles, was wir in Programmierbeispielen so kennen, kann man da ganz elegant mitschreiben. Und Sie haben insbesondere sogar elegantere Eingabemöglichkeiten, würde ich sagen, als wenn es jetzt in Java dastehen wäre. Da müssten Sie entweder irgendwie Swing-Interfaces schreiben, um Felder zu produzieren. Und da ist es vergleichsweise simpel. So, das ist jetzt bloß eine kleine Randbemerkung. Die Folien, die ich verwendet habe, die sind in Deutsch gewesen. Ich habe einen großen Teil davon, um das einheitlich zu machen, auf Englisch noch umgestellt. Habe es aber nicht mehr ganz geschafft. Darum kommen jetzt ein paar, die in Deutsch sind. Ich hoffe, dass das niemand stört. Dürfte eigentlich nicht, wenn die Verlesung eh in Deutsch ist. Sind jetzt bloß irgendwie die nächsten 10 Folien oder so. Ja, jetzt habe ich vorher gesagt, dieser HTTP-Request, dieses Ding, das der Browser an den Server schickt, um eine Webseite abzurufen. Das enthält eine ganze Menge Informationen. Natürlich die Frage, welche Seite will ich abrufen? Aber es enthält noch zusätzlich Informationen darüber, wie diese Parameter eben, die jetzt in ein Feld eingegeben werden, gesetzt sind. Und da gibt es grundsätzlich zwei Methoden, die kommen auch in der Übung, denke ich, vor. Die eine habe ich vorher schon angedeutet, das ist die sogenannte GET-Methode. Das heißt, Sie haben in der URL die Variablenwerte explizit drin. Da kommt also dieses Fragezeichen und Sie sehen dann, dass Eingabe gleich 12 ist, dann kann ein Und-Zeichen kommen und weitere Werte. Das heißt, Sie können die Parameterangaben natürlich auch durch die URL eingeben. Sie könnten das jetzt meine PHP-Skripte für die Fibonacci-Funktion nehmen und einfach das Ding, das Fibonacci 2.php mit Eingabe gleich 12, so wie es da steht, aufrufen. Und dann passiert genau das, als hätte ich in das Formular eben die 12 angegeben und dann die Seite aufgerufen. Das heißt, ich kann sozusagen von außen die Werte sehr leicht festlegen. Ich kann auch, das sozusagen, es wird auch ein bisschen transparenter. Ich kann als Benutzer sehen, welche Werte da tatsächlich übergeben werden. Wenn Sie mal so Webseiten anschauen, ein bisschen kompliziertere, die Sie alltäglich benutzen, irgendwie Amazon oder so, dann werden Sie feststellen, dass da sehr komplexe Informationen in der URL immer noch zusätzlich mitkodiert werden. Eine zweite Möglichkeit, die erstens die URLs kürzer macht, die man sieht, und die zweitens auch dafür sorgt, dass man diese Parameterwerte nicht so leicht setzen kann. Also man kann sie schon auch setzen, aber es ist nicht so einfach durchs Eintippen ins Eingabefeld vom Browser, ist die sogenannte Post-Methode. Das heißt, da stehen sie ja wirklich sozusagen in der URL drin. Und bei Post ist es so, dass der Webserver sozusagen, wenn er den Request verarbeitet hat, zunächst mal in einen Modus geht, wo er einfach Eingabe liest, die nachfolgt. Das heißt, der nachfolgende Text, der kommt, der kann benutzt werden, um weiter die Variablen zu belegen. Das heißt, es ist Bestandteil des Inhalts sozusagen von dem Request. Es ist nicht Bestandteil von dieser Adresse, sondern Bestandteil des Inhalts. Wird sozusagen nachher geliefert, also in dem Rumpf des Requests. Das hat den Vorteil, dass man es nicht sieht und ist dadurch ein bisschen eleganter, schwerer auch zu manipulieren, wobei man das natürlich genauso, man kann den Request natürlich auch sich so zusammenbauen, dass er bestimmte Werte enthält. Also so richtig dramatisch ist es nicht. Aber die beiden sollte man kennen, da kriegt man auch gelegentlich mal Fehlermeldungen, die darauf Bezug nehmen. Das ist was ganz Wesentliches. Und festlegen tun Sie das Ganze, ob Sie jetzt mit GET oder POST machen, einfach in HTML, indem Sie bei dem Form-Tag Method gleich Post schreiben oder Method gleich Get. Und wenn Sie nichts schreiben, dann haben Sie sozusagen Method gleich Get geschrieben. Das ist der Standardwert. So, es war jetzt einfach Berechnen von Werten, die einmal sozusagen übertragen werden, wird ausgerechnet. Aber wir haben ja gesagt, der Sinn von solchen Serverskripten ist ja zum großen Teil, dass ich Informationen auf dem Server irgendwie ablegen will und speichern will, auf die zugreifen will. Ja, denken Sie an E-Commerce, denken Sie an sowas wie die Vorschlagssysteme von Amazon oder so, die sagt, Empfehlungen für mich gibt, und wie Diskussionsforen, das muss ja alles irgendwo gespeichert werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das muss beim Server sein, das ist klar. Ich kann zunächst mal, wenn ich relativ große Datenmengen habe, eine Datenbank anschließen, da werden wir uns nächste Woche nochmal drüber unterhalten. Ich kann, das werde ich gleich nachher noch machen, aber auch mit ganz einfachen Dateien arbeiten. Das Schöne dabei ist, dass ich dann, wenn ich irgendeine Datei oder eine Datenbank auf dem Server habe, dann kann ich die natürlich mit externen Systemen manipulieren. Also ich kann jetzt, also ganz einfach, wenn ich eine Datei habe, kann ich natürlich mit dem Texteditor hergehen, die Datei verändern, wenn es eine Textdatei ist. Oder wenn es eine Datenbank ist, dann kann ich natürlich mit entsprechenden Datenbankanwendungen direkt darauf arbeiten. Kann also zum Beispiel ein System haben, dass man den Produktkatalog wartet und einstellt, was jetzt gar nicht webbasiert sein muss. Und generell auch die Anbindung an irgendwelche anderen komplexen Programmsysteme, habe ich vorher schon gesagt, Auftragsverarbeitung oder so, muss natürlich auch auf dem Server passieren. Das ist ziemlich offensichtlich und da habe ich auch gleich noch ein Beispiel dafür. Was aber auch nicht ganz unwesentlich ist, ist, dass wir auf der Client-Seite Dinge speichern wollen. Relativ dauerhaft. Und zwar, wenn Sie an sowas denken, wie dieses Amazon-Empfehlungssystem, das muss Sie ja wiedererkennen. Ja, auch ohne, dass Sie sich einloggen, kriegen Sie da zuerst mal Ihren Namen gesagt und wir haben irgendwie aktuelle Angebote für Sie. Und das gibt es an vielen Stellen. Und wenn man sich das genau überlegt, dann ist zwar der ganze Warenkatalog und so weiter auf dem Server gespeichert. Sie haben auch dort einen Account, wo, wenn Sie sich einloggen, dann steht, was Sie alle schon gekauft haben. Aber der Server muss sozusagen noch, bevor Sie irgendwas dort eingetragen haben, muss er allein vom Request her gesehen haben, dass Sie ein bestimmter Benutzer sind. Und das passiert mit diesen sogenannten Cookies, also mit Keksen, also mit kleinen Datenmengen. Was sind denn Cookies? Das kann man also sehr gut auch mit PHP unterstützen und ist, denke ich, sehr gut, das auch zu kennen. Das sind kleine Dateneinheiten, ich sage gleich, was da drin steht, nämlich ein Name, also ein Schlüssel und ein Wert dazu und ein Verfallsdatum und in der Regel auch noch, wo das Cookie sozusagen dazugehört, Domäne und Pfadname. Das ist also wirklich bloß ein ganz kleiner Text sozusagen, der im Browser gespeichert wird. Das Wichtige ist, dass der Browser ein Verzeichnis von Cookies hält. Die bleiben dort gespeichert, so lange, bis sie wirklich jemand löscht oder bis sie dieses Verfallsdatum erreicht haben. Und wenn Sie das mal machen, das haben die meisten bestimmt schon getan, wenn Sie mal die Cookies anschauen, die in Ihrem Browser sich so angesammelt haben, dann erschrecken Sie ganz furchtbar, wer alles in Ihrem Browser Cookies ablegt. Also insbesondere Systeme, die so Werbeunterstützung betreiben, die nachverfolgen wollen, wer in welchen Kombinationen welche Seiten benutzt und so. Die versuchen natürlich zu identifizieren, welche Benutzer sind das und legen jede Menge Cookies ab. Diese Cookies, die werden auch in dem HTTP-Protokoll übertragen zwischen Client und Server. Das heißt, alle zugehörigen Cookies werden bei einer Anfrage an den Server geschickt. Also, wenn Amazon eine Anfrage von mir kriegt, dann werden alle Amazon-Cookies dorthin geschickt. Es werden nicht die eBay-Cookies mitgeschickt, sondern wirklich nur die zu Amazon. Das heißt, die Cookies sind so organisiert, dass sie nur dem wieder geliefert werden, der das Cookie auch erzeugt hat. Also das ist eine gewisse Sicherheit natürlich, aber ja, es hält sich trotzdem in Grenzen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kann ich darauf zugreifen und wie kann ich Cookies überhaupt erzeugen? Das kann ich entweder im Client wirklich machen, indem ich eine JavaScript-Funktion ausführe, oder ich kann das eben auf dem Server machen, indem ich das dann in den die Requests sozusagen letztlich einbau, also mit die Antwort auf den Request einbau, nämlich mit PHP. Nachdem das doch ein bisschen ein exotisches Verhalten ist, habe ich jetzt eine Anwendung, die auch aus, glaube ich, im Großen und Ganzen aus diesem Buch von Denhard stammt, mal gebaut und das ist jetzt mal ein Screenshot, der zeigt, was wir jetzt machen wollen. Also ein kleines Fenster, in dem man Cookies setzen kann und in dem ich eben abfragen kann, was die aktuellen Cookies sind. Und das ist der Einfachheit halber als Frameset gemacht, damit das beisammen in einem Fenster ist. Man sieht auch, da kann ich einen Gültigkeitswert angeben. Also wir können es vielleicht auch praktisch dann gleich mal ausprobieren. Keyframe HTML. So. Jetzt kann ich mir zuerst mal meine Cookies anzeigen, die da sind. Sind momentan wahrscheinlich keine da. Und kann jetzt hier ein Cookie setzen, Vorlesung und Cookie 1. Das ist jetzt der Schlüssel Vorlesung und der Inhalt Cookie 1. Gilt, ja, machen wir gar nicht 10 Minuten, sondern vielleicht bloß 2 Minuten lang. Und wenn wir das jetzt setzen, die Cookies anzeigen, dann ist es zunächst mal da. Da gibt es also ein zum String Vorlesung ein Cookie und dann kann ich zum String, was weiß ich, Übung auch noch kann den gleichen Text auch nehmen. So, jetzt sind beide angezeigt. Das sind aber jetzt nicht Sachen, die in meinem Programm hier sozusagen passieren, sondern die wirklich in dem Browser sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Browser-Einstellungen reingehe und da sage, er soll mir Cookies anzeigen. Na, das sind wieder diese klassischen Dinge. Ich hatte gestern Abend noch alle entfernt. Ne? Das ist unglaublich, wenn man da ein bisschen. Machen wir sie nochmal neu. Also dieses Cookie setzen, Cookie anzeigen und Vorlesung hatte ich. Übrigens, ich habe jetzt so locker nebenher in den Einstellungen die Cookies gelöscht und natürlich sind jetzt auch diese Cookies hier mit gelöscht. Ne? Also jetzt sind wieder zwei da. Und jetzt sieht man auch, dass die eben in dem Browser tatsächlich drin sind. Von Localhost kommen die, haben den Namen und einen Inhalt, hinten Cookie und da ist der Pfad auch. Also man sieht wirklich, von wo die angesprochen wurden und mit der bekommt sie natürlich auch wieder. Und verfällt noch heute. Und wie gesagt, hier kann ich sie im Browser entfernen. Was das Ganze bloß sagen soll, das Experiment, das ist nichts, was meine lokalen Daten sind, sondern das wird wirklich in dem Webbrowser gespeichert. Ja, und wie mache ich das? Also die Bestandteile jetzt von diesem Formular. Ja, da gab es dieses Formular, wo ich eben das Cookie gesetzt habe. Das ist natürlich ein ganz normales Form. Default Key, Cookie Inhalt, Gültigkeit und so weiter konnte ich da setzen. Und es gibt den Knopf sozusagen, Cookie setzen. Und damit hängt eine Aktion cput PHP, also das Cookie zu setzen, dran. Ja, und wenn ich die Cookies anzeige, dann wird cget PHP aufgerufen. Also da ist noch gar nichts, das ist jetzt bloß die HTML-Seite, die das zusammenbaut und das Setzen macht sie put und das Lesen macht sie get. Und das ist jetzt das sie put. Also Sie sehen, es wird ganz normal wieder aus dem Request der Schlüssel, der Wert und die Zeit ausgelesen in lokale Variablen. Und das Entscheidende ist ein super simples Kommando hier, nämlich set cookie, Schlüssel, Wert, Zeit. Und dann kann ich noch ein bisschen damit spielen, dass hier also zum Beispiel die Zeit wirklich ausgerechnet wird und in einer bestimmten Formatierung angezeigt wird. Das sind jetzt typische, ja, so für Skriptsprachen oder für allgemeine Programmiersprachen spezifische Funktionen. Aber das Kernstück, das Cookie-Setzen, ist also extrem simpel, Set-Cookie. Wobei das natürlich heißt, dass das der Browser dem Client mitteilen muss, dass der das Cookie speichern soll in der Antwort, der Server dem Client mitteilen muss, in der Antwort, die er an den Client schickt, also an den Browser. Ja, und die Cookies zu lesen, die werden ja, wie gesagt, im Request vom Client immer an den Server mitgeschickt, die relevanten Cookies. Deswegen kann ich die auf dem Server auch auslesen und kann die über eine Variable auslesen, und das ist diese Variable $Cookie, in der ich mit einem assoziativen Array ganz unproblematisch eben unter dem Schlüssel den Wert abrufen kann. Ich könnte also $Cookie und einen Schlüsselstring angeben, als in eckigen Klammern, und kriege dann den Wert. Das ist hier noch ein bisschen eleganter gemacht, dass man eine Liste draus macht von Werten, von Schlüsseln und Werten und die eben aus allen Array-Elementen aufbaut und die dann einzeln ausliest. Ich will jetzt auch auf die Syntax nicht im Detail eingehen. Sie sehen schon, dass PHP eben eine Vielzahl von so Spezialkonstrukten hat, die sich besonders eignen, um durch Listen zum Beispiel durchzugehen, wie dieses each, das alle Array-Elemente durchläuft, oder das list, das aus einem Array so Variablen-Tupel macht. Wichtig ist, dass wir das, was wir da tun, zwar auf dem Server ausführen, dass die Speicherung aber auf dem Client passiert. Der Server kriegt natürlich, wie Sie gerade gesehen haben, das PHP-Skript sieht diese Cookies, weiß das alles, was es da tut, oder setzt die ja auch selber. Und dementsprechend kann der Server natürlich auch zu diesem Cookie bestimmte Dinge assoziieren. Er kann also zum Beispiel einen Eintrag in der Datenbank dazu haben und kann sagen, das ist der Benutzer, den wir kennen und der folgende Sachen gekauft hat und damit zum Beispiel so ein Vorschlagssystem realisieren. Und was passiert? Ist wohl auch logisch, wenn ich jetzt meine Cookies hier gerade gelöscht habe wegen der Vorlesung und ich gehe das nächste Mal von dem Browser aus in zum Beispiel zu Amazon, dann kennen die mich natürlich nicht mehr. Schon klar. Also was für uns wichtig ist, solche Dinge kann ich in PHP sehr elegant machen und das ist ja auch Bestandteil von so einem ganzen Mediendienst, wenn man sich das anschaut. Ja, um bei den Medien zu bleiben, möchte ich noch ein Beispiel vielleicht sogar ein bisschen gründlicher erklären, weil das nun wirklich ein digitales Medium sozusagen mit serverseitigen Skripten realisiert und was, das wir im Prinzip eigentlich alltäglich alle benutzen, nämlich so ein Diskussionsforum. Ja, ich habe also ein Diskussionsforum, wo ich Beiträge einfügen kann und wo die Beiträge, die es bis jetzt gibt, aufgelistet werden. Sowas zu realisieren ist sinnvoll. Es gibt natürlich auch fertige Dinge davon, schon klar. Aber wir haben natürlich irgendwie ein Interesse daran zu verstehen, was das tatsächlich ist. Das Schöne ist, wenn Sie jetzt mit PHP arbeiten, ich habe es nicht ganz genau gezählt, aber in der Größenordnung 50 Zeilen ist das gesamte Diskussionsforum, so wie es da realisiert ist. Es hat natürlich nicht alle Features, die man braucht, aber die wichtigen Dinge kann man daran, denke ich, ganz schön sehen. Also wir wollen hier über ein Formular Beiträge eingeben, wir wollen alle Beiträge, die es gibt, anzeigen und dazu müssen natürlich diese Beiträge irgendwo abgelegt sein und zwar auf der Serverseite. Also der Client, da gibt es ja nur einen und der Server, das sind ja vielleicht verschiedene Benutzer, die Clients haben und die Diskussionsbeiträge liefern und der Server muss das alles irgendwo zusammenführen. Der Einfachheit halber, damit das Beispiel übersichtlich ist, ist das in dem Fall eine schlichte Textdatei auf dem Server, in der diese Diskussionsbeiträge drin liegen. Das heißt, also Sie haben ja das Beispiel hier gesehen, da schreibt in dem Beitrag ja immer einer mit seinem Namen einen Beitrag und das wäre also jetzt dieses Beispiel, der Max sagt irgendwie, naja, das wird besonders spannend, das ist interessant. In der Datei, die wir da anschauen, die habe ich jetzt mal Forum.txt genannt, da stehen immer zwei Zeilen für so einen Forumseintrag und in der einen Zeile steht der Name, in der anderen Zeile steht der Inhalt. Also Max, das ist interessant, ist ein Forumsbeitrag und Moritz, das ist eher langweilig, ist der zweite Forumsbeitrag. Und so kann man das ganz einfach in der Datei speichern. Das heißt, Sie werden dann auf dem Server eben diese Datei finden, die kann man auch natürlich mit einem Texteditor lesen, modifizieren oder beziehungsweise dann auch mit externen Programmen eben darüber gehen. Also zum Beispiel kann man sich ja vorstellen, dass so Forumsbeiträge nochmal gefiltert werden auf bestimmte Schlüsselworte und dann wird irgendwie Alarm ausgelöst, dass da irgendwie einer anfängt, illegale Sachen zu machen. Sowas alles kann man sich vorstellen, wenn das auf dieser Datei passiert. Das ist natürlich alles ein extrem vereinfachtes Modell, aber wir wollen ja so ein bisschen verstehen, wie so ein Forum denn überhaupt funktionieren kann. Ja, jetzt haben wir also diese Dateien, der immer zwei Zeilen zusammen was besagen sozusagen. Jetzt will ich die Beiträge aus dieser Datei natürlich auch irgendwie anzeigen. Das heißt, ich habe, wenn Sie das vorher gesehen haben, ja, die Beiträge natürlich auf der Webseite selber. Vielleicht führe ich es auch einfach mal ganz kurz vor, dass man das auch wirklich sieht. Cookies brauchen wir nicht mehr. Forum PHP, genau. Also das ist die Möglichkeit, einen neuen Beitrag anzugeben. Und da sind Beiträge eben schon drin. Und jetzt kann ich hier irgendwie sagen, dass ich jetzt eben irgendwas noch zusätzlich einfüge. Was weiß ich, ganz egal. Oh, groß geschrieben gleich, na egal. Okay, neuen Beitrag einfügen. So, jetzt wird einfach die Seite neu geladen und man sieht, es sind jetzt mehrere Beiträge geworden. Es gibt jetzt diesen einen Beitrag eben, vorher waren es vier, jetzt ist fünf, der steht da hinten mit dran. Das heißt, ich muss alle diese Beiträge auf der HTML-Seite listen. Was mache ich dazu? Langsam wird es ziemlich offensichtlich. Wir haben jetzt schon mehrere Beispiele gesehen. In HTML, in PHP kann ich ja durch solche Listen ganz gut durchgehen, indem ich die Arrays irgendwie erzeuge. Das heißt, der Trick, den wir suchen, ist, wie kann ich denn tatsächlich jetzt ein Array erzeugen? Wenn ich dem Moment, wo ich ein Array habe, wo meine Beiträge drinstehen, bin ich schon ein ganzes Stück weiter. Da wissen wir schon, da können wir mit diesen vielen For Each und Wahlschleifen und so weiter können wir da durchgehen. Ja, und das ist so beim PHP-Programmieren, denke ich, die entscheidende Situation, dass man so eine Idee hat, wie will ich das machen, und dann halt nach der Funktion sucht, die einem sozusagen die Brücke schlägt, die man braucht. Und da gibt es tatsächlich eine simple Funktion, nämlich File, die macht nichts anderes, als den Dateiinhalt von einer Textdatei zu nehmen und in ein String-Array umzuwandeln. Da wird jede Zeile wird einfach ein String. Und damit habe ich natürlich schon mal die Möglichkeit, File forum.txt zu machen und mir den Inhalt auszurechnen. Das heißt, jetzt habe ich in dem Array-Inhalt schon mal all diese Strings, die Diskussionsbeiträge sind, drin. Ganz am Anfang wird die forum.txt vielleicht leer sein, dann ist das Array natürlich auch leer. Aber die muss existieren, die Datei. Und da sind wir übrigens auch an der Stelle, was ich vorher gesagt habe, diese Datei muss von den Zugriffsrechten so angelegt sein, dass eben auch der Benutzer, der den PHP-Server sozusagen ausführt, der diesen Prozess ausführt, dass der die Datei verändern kann. Wenn Sie das also normal sozusagen anlegen, standardmäßig mit Ihren eigenen Benutzerrechten, dann werden Sie irgendwo eine Zugriffsverletzung kriegen. Aber ansonsten, okay, die Datei ist da. Jetzt haben wir den Inhalt in Array ausgelesen. Jetzt kann ich ja schon mal sagen, Count Inhalt geteilt durch 2, das heißt, ich habe jetzt mit Count Inhalt die Länge von dem Array ausgerechnet, teilt es durch 2, es sind ja immer 2 Strings für einen Diskussionsbeitrag und weiß also dann die Zahl der Beiträge und schreibt es auch raus. H3, das ist Dreier Überschrift und schreibt also so an, wie viele Beiträge da sind. So, und jetzt kann ich ganz simpel zum Beispiel mit einer Schleife durchgehen durch das Array von i gleich 0 bis Count Inhalt und dann ja jeweils den Beitrag und den Namen ausgeben, wobei die Beitragnummer ist, muss man ein bisschen aufpassen, wie man die richtig ausrechnet. Es geht ja bei 0 an und wir wollen wahrscheinlich, dass der erste Beitrag als Beitrag Nummer 1 bezeichnet wird, weil die meisten, die so ein Ding nutzen, keine Informatiker sind, die bei 0 als Zählen anfangen. Deswegen hier also die plus 2, dass das die ganze Zählung, die an der Oberfläche erscheint, um 1 verschoben ist. Also dann heißt der erste nullte Beitrag sozusagen, heißt dann Beitrag Nummer 1. Ja, und jetzt schreiben wir den Namen raus und den Inhalt und was wir an der Stelle machen, ist das eine von Dutzenden von Möglichkeiten, wie man das programmieren kann. Wir lesen natürlich den Inhalt an der Stelle i, setzen diesen Index um 1 weiter, das heißt, damit sind wir beim nächsten Eintrag und dann lesen wir nochmal, nämlich den Beitrag und setzen das i wieder um 1 weiter. Das heißt, wir setzen das i insgesamt in jedem Schleifendurchlauf um 2 weiter, weil wir immer eben 2 Zeilen auch brauchen, den für 2 Strings, um einen Beitrag zu repräsentieren. Also ganz simpel, mit den paar Zeilen PHP kriegen Sie einfach das Auflisten aller Beiträge, die jetzt in dem Forum drin waren. Und Sie sehen natürlich drumherum jetzt, man muss sich auch überlegen, wie ich das jetzt in HTML gestalte. Sie sehen, dass da also mit Headings gearbeitet wird und Breaks eingesetzt werden. Da gibt es ja auch die zwei Möglichkeiten, das HTML sozusagen umgebend, um das PHP-Skript zu schreiben, wie zum Beispiel die Überschrift von der ganzen Datei war, oder eben in PHP tatsächlich HTML-Code zu schreiben. Ja, Sie haben es ja einen String, der geschrieben wird, der enthält einen Tag H3. Insofern ist da also auch noch eine gewisse Designentscheidung dabei, welche der Formatierungsinformationen will man denn jetzt dynamisch erzeugen, welche will man statisch hinschreiben. Und wenn das ein bisschen geschickter gemacht wird, dann wird man wahrscheinlich auch relativ, also nicht gerade mit H3 und so arbeiten hier und mit Bold, sondern man wird dann geschickterweise mit Stylesheets natürlich arbeiten und dort nur bestimmte Styles zuweisen und die in einem externen Stylesheet haben, indem ich dann ohne jetzt den PHP-Code irgendwie intensiv angreifen zu müssen, dann das Aussehen wieder verändern kann. Also alle diese Techniken, die wir kennen, die spielen dann natürlich da oben drauf. Aber zunächst mal so, wie es da steht, ist es sozusagen das absolut simpelste Gerüst, das es dafür gibt. Ja, denn die Datei erweitern, das heißt natürlich, es ist ein neuer Beitrag dazugekommen. Da gibt es ja auch wieder zwei Möglichkeiten. Da ist ja ein Formular da, bei dem so ein Knopf dran steht. Ich habe jetzt hier was eingetragen. Und dort kann ich natürlich entweder das gleiche Skript benutzen oder ich kann ein separates Skript benutzen. Also in dem Fall ist es die gleiche Datei, ich habe keine zwei Skripte. Aber es könnte natürlich ein eigenes Eintragungsskript geben, keine Frage. Ja, und wie funktioniert das? Jetzt wird es natürlich noch ein bisschen komplizierter, weil ich jetzt in die Datei schreiben muss. Also eine Sache ist ganz einfach, die aus dem Request rauszukriegen, wie der Name heißt und der Beitrag, das wissen wir ja schon, wie das geht. Also da müssen wir $Name ist gleich $RequestName und $Beitrag ist $RequestBeitrag haben. Das ist hier bloß angedeutet. Was noch nicht ganz so klar ist, ist, was hier mit dem Eintragen passiert. Da muss man vielleicht mal kurz in die tatsächlich in die Datei selber reinschauen. Das glaube ich auf den Folien nicht wirklich schön drauf ist. Was ist denn mein Textrender hier? Da sehen Sie übrigens, dass die Datei forum.txt eben auf dem Server wirklich da daneben liegt auch, ganz brav. Ja, das ist übrigens das ganze Forum, ne? Der ganze Text, das ist alles. Also fast das noch auf eine Bildschirmseite gehen würde. Und machen wir es mal ein bisschen größer. So. Ja, was man natürlich wissen möchte, ist, wo dieses Eintragen herkommt. Und das Eintragen ist tatsächlich dieser Input-Type gleich Submit, Name gleich Eintragen. Das heißt, Input-Type gleich Submit, das ist eine Schaltfläche, also der Knopf, der da sozusagen steht. Den kann ich natürlich auch abfragen und auch der wird als Parameter mitgegeben. Das heißt, es ist zunächst mal, was das man einfach wissen muss, wenn der Knopf gedrückt wird, dann wird das Skript aufgerufen, für das Eintragen wird was übergeben. Wenn nicht gedrückt wird, dann ist nichts übergeben. Das ist insbesondere dann, wenn die Felder eben am Anfang leer sind. Das heißt, wenn wir starten, dann müssen wir nichts eintragen, dann brauchen wir gar nichts tun. Das ist sozusagen der Grund, warum hier, jetzt sind wir natürlich an der falschen Stelle, genau, warum hier zuerst mal aus dem Request der Wert für Eintragen rausgelesen wird. Also ob diese Einfügen-Schaltfläche gedrückt worden ist oder nicht, sehe ich an der Stelle, ob jetzt dieser Eintragen-String leer ist oder nicht. Okay, und wenn jetzt die alle drei nicht leer sind, das heißt, der Knopf ist gedrückt worden, es ist was in das Namensfeld eingetragen worden, es ist was ins Beitragsfeld eingetragen. Das ist ja diese Abfrage hier, was ich da sehr schön abfragen kann. Dann muss ich in die Datei was schreiben. Jetzt bin ich wieder an der Stelle, dass ich die Bibliothek anschauen muss. Was gibt es denn alles an tollen Funktionen der Bibliothek? Na, eine, die es da gibt, ist die fopen und fclose. File open, file close. Das heißt, ich kann die Datei öffnen und wieder schließen. Wobei ich bei Open außer dem Dateinamen noch einen Modus mitgebe, mit Append sage ich, ich will einfach hinten was anfügen. Das ist also extrem simpel. Ich sage fopen forum text, hinten was anfügen. Ja, dann muss ich nur wissen, wie ich schreibe. fputs ist eine File put string sozusagen. Ich soll in die Datei eine Zeichenreihe schreiben. Und Sie sehen, die nächsten drei oder zwei Einträge, die machen eben nichts als diese beiden Zeilen schreiben. Das heißt, ich habe fputs in die Datei. Ja, Datei, das muss man auch nochmal sehen, das ist ja eine Variable. Durch das Eröffnen wird so ein Dateideskriptor sozusagen erzeugt. Und die benutze ich dann als Referenz auf die Datei und füge einen String wirklich hinzu. Und den String rechne ich aus als den Namen, der dort eingegeben wurde. Und dann wird noch was gemacht. Es wird nämlich eine String-Konkatenation gemacht und noch ein Newline, also ein Zeilenende hinten angefügt. Das ist das, was mit dem Punkt String New Line hier passiert. Ja, und das gleiche mit dem Beitrag natürlich auch. Und nachdem das eben jetzt nur dieser eine Eintrag ist, werden wir dann gleich auch wieder zumachen und wenn dann weitere Requests kommt, dann macht er die Datei wieder auf und schließt die Datei natürlich auch wieder. Funktioniert eigentlich ganz gut. Übrigens von Typsystem her sieht man auch noch, dass das hier jetzt eben so eine Variable ist, die eigentlich keine richtige Programmiersprachenvariable ist, sondern auf was Externes verweist, auf eine Datei. Das heißt, das ist vor allem im Typsystem, haben wir es an der Stelle gesehen, dass den Typ Resource gibt, der genau für solche Situationen geeignet ist. Okay. Ja, wenn wir jetzt diese Server-Side-Scripts anschauen, was haben wir denn jetzt an insgesamt sozusagen an Möglichkeiten? Also wir können Benutzereingaben empfangen, der Benutzer kann was reinschreiben, wir können das erhalten auf der Serverseite und wir können es abschreiben, irgendwie abspeichern. In Textdateien haben wir es gerade gemacht, ganz ausführlich. Du kannst natürlich in XML-Dateien abspeichern, das ist deutlich eleganter als diese simple Textdatei, die ich gerade hatte. Und das haben sie in den Übungen auch dann ziemlich bald, dass für XML ein Parser in den neuen Versionen von PHP gibt. Ja, und Datenbanken natürlich auch. Ich kann das berechnen sozusagen, was berechnen, abhängig davon, was jetzt der Eingabe war oder auch von anderen Informationen. Ja, ich kann ja in meinem PHP-Skript eben zum Beispiel auf eine Datei auf dem Server zugreifen und was rauslesen. Ich kann die Datei, die Uhrzeit abfragen und ähnliches. PHP ist relativ gut geeignet, Ausgabe zu produzieren. Ich schreibe letztlich HTML-Code. Sie haben gesehen, ich mache Echo und dann in dem String zum Beispiel irgendwelche Tags könnte ich machen. Ich könnte sogar wieder JavaScript-Code erzeugen in meinem PHP, der dann im Browser ausgeführt wird. Das ist auch nicht wirklich ein Problem, aber wird natürlich Schritt für Schritt komplizierter, weil man dann natürlich wieder Browserabhängigkeiten hat und alles dieses. Ich kann eine ganze Menge von Features, die Webbrowsers anbieten, habe ich jetzt ein paar Sachen schon als Beispiele gehabt, Cookies, die Identifikation des Browsers. In den Übungen gibt es Sessions, also ich kann eine ganze Reihe von Dingen benutzen. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, das hat doch mit Multimedia im Netz eigentlich gar nichts zu tun. Das waren jetzt alles irgendwie Texte, die ich eingegeben habe, ganz langweilig. Multimedia war da eigentlich nicht viel. Also nochmal ein paar Gedanken, was das mit Multimedia jetzt eigentlich zu tun hat. Also das Erste ist tatsächlich, PHP ist von sich aus keine Multimedia-Technologie. Allerdings ist PHP ganz eng mit HTML, ja, nicht verwandt, aber so entworfen, dass es mit HTML sehr schön zusammenarbeitet. Und HTML erlaubt natürlich die Einbettung von allen möglichen Medien. Bisschen umständlich, haben wir uns angeschaut in der letzten Vorlesung, aber mit Embed und Object Tags und so kann ich da Bilder, Musik, Videos einbetten. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt HTML nehme, PHP und Mediendateien einbette, dass ich damit natürlich das gesamte Instrumentarium habe, um interaktive, multimediale Angebote zu bauen. Und genau genommen ist es so, wenn Sie diese Angebote, die Sie heutzutage kennen, genauer anschauen, dann spielt in sehr vielen Fällen PHP eine Rolle. Und wo das PHP keine Rolle spielt, spielt vielleicht das Java eine Rolle, das wir uns noch anschauen, also Java Server Pages oder Active Server Pages von Microsoft. Also letztlich sind die in den meisten Medienangeboten drin. Ich habe hier mal ein paar Beispiele, wo man sieht, dass man ganz offensichtlich sieht, dass ich sowas wie PHP-Skripte in einem Multimedia-Angebot, in einem Multimedia-Dienst im Netz unbedingt brauche. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie kennen das ja bei YouTube, Sie suchen nach einem bestimmten Medium, Sie geben also nach einer bestimmten Mediendatei, das heißt, Sie suchen nach einem Schlüsselwort, Sie geben Schlüsselwort in ein Feld ein und wollen, dass in irgendeiner Datenbank auf dem Server eben nach Videos gesucht wird, die eben jetzt Ihren Schlüsselworten entsprechen. Machen Sie bei YouTube andauernd. Wie funktioniert es? Natürlich genau so, dass Sie eben ein Formular im Browser ausfüllen, im Request die Information zum Server übertragen wird, dort eben in einem serverseitigen Skript eine Datenbank abgerufen wird und das Ergebnis wird dann angezeigt, in dem Fall gleich mit eingebetteten Videos. Das ist aber nur eine besondere Form von HTML sozusagen, dass da halt Embed-Tags drin vorkommen. Wenn Sie sich anschauen, habe ich vorher schon ein bisschen erwähnt, dass Sie gleich Empfehlungen bekommen auf so einer Website, zum Beispiel bei Amazon ist das typisch, aber bei vielen anderen auch. Das ist bei Medien natürlich auch höchst interessant bei digitalen Medien, weil ich mir vielleicht irgendwelche Personalisierungen ablege und nicht mich zuerst identifizieren will, sondern ich habe einmal gesagt, wie ich es haben will, zum Beispiel einen Newsdienst, den konfiguriere ich mir so, wie ich ihn haben will, über einen richtigen Falldialog, richtigen Auswahldialog, fülle Formulare aus, aber dann will ich nicht jedes Mal, wenn ich die Newsseite aufrufe, wieder mich explizit anmelden wollen, sondern ich will, dass das gleich sozusagen nach meinen Empfehlungen kommt. Da könnte ich zum Beispiel mit Cookies arbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, solche interaktiven Multimedia-Dienste zu realisieren, stoße ich einfach mit der Nase immer wieder auf Dinge, die wir ja jetzt in der Vorlesung so ein bisschen gesehen haben. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben so eine Video-Jukebox oder sowas oder vielleicht auch Audio und die Benutzer, denken wir vielleicht an Last.fm oder so, ja, die Benutzer spielen Musik darüber und sie wollen sowas wie Charts aufbauen. Welche wird am meisten gespielt? Ja, was müssen Sie haben? Sie müssen einerseits natürlich den Mechanismus haben, dass dort Medien abgespielt werden, müssen aber den Request, der auf den Server kommt, analysieren und müssen zum Beispiel schlicht und ergreifend einen Zähler für dieses eine Stück hochzählen. Das ist gar nicht so viel anders wie das, was wir jetzt bei dem Forum gemacht haben. Und dann können Sie die Charts ausrechnen, auch so ähnlich wie bei dem Forum, können dort eben die aktuelle Hitliste produzieren. Oder wenn Sie diese berühmten kollaborativen Empfehlungssysteme haben, Leute, die das angeschaut haben, haben oft auch das andere angeschaut oder angehört, ist ja auch nicht wesentlich anders. Da ist auch wieder so, dass Sie sozusagen die Informationen drüber speichern, wer welches Individuum, oder das ist meistens anonymisiert, hat jetzt ein bestimmtes Medium abgespielt, das ist ein bisschen komplizierter als diese Zähler und da werden eben Clusters daraus gebildet und man sucht dann mit bestimmten Algorithmen eben, was dann sozusagen nahe beisammen ist in dem gesamten Raum der Medien, die wir da haben. Oder auch das Tagging, wenn Sie einen Tag eingeben, das dort übertragen wird, oder zu einem Tag was suchen, es ist eigentlich auch nicht so viel anders wie dieses einfache Forum, das ich da angeschaut habe. Also das ist der eine ganz klare Bezug, dass wenn Sie schöne interaktive multimediale Anwendungen bauen, dann kommen Sie ohne solche serverseitigen Skripte nicht aus. Wenn Sie ein bisschen schauen, also ich habe einfach mal ein Experiment gemacht und in Google PHP und Multimedia eingegeben, dann stellen Sie fest, dass es auch unglaublich viele Leute gibt, die das tatsächlich machen. Es ist jetzt bloß wild reingegriffen, eins von den vielen Angeboten, das geht über viele Seiten, diese Angebote von Directories, wo Leute PHP-Skripte produzieren und die im Netz bereitstellen, dass andere wieder was mitmachen können. Und da sehen Sie, was so typische Multimedia-Skripten sind. Zum Beispiel, ich kann meine eigene Media-Sharing-Seite aufbauen. Ich kann, man sieht so YouTube und MySpace-Clones sind das, was man zum Beispiel sehr gerne macht. Ich kann, was wahrscheinlich nicht ganz legal ist, YouTube-Videos downloaden über diese Anwendung, die ich dort habe. Ich kann Watermarks erzeugen, womit man schon mittendrin in dem Thema sind, das später in der Vorlesung kommt, wo ich also bestimmte Medien sozusagen noch zusätzlich markieren kann, als dass die durch meinen Dienst durchgekommen sind. Ist jetzt gar nicht so wichtig im Detail. Es geht bloß darum, Leute, die solche Dienste erzeugen und bereitstellen, die machen das ganz typisch mit PHP. Also ist eine wirklich wichtige Basistechnologie für Multimedia im Netz. Ja, und als letzten Block vielleicht noch, das kann ich jetzt nicht im Detail wirklich ausführen, aber es gibt noch einen ganzen Bereich, der jetzt sozusagen wirklich beides zusammenbringt, Multimedia und PHP. Wenn Sie sich dafür wirklich interessieren, empfehle ich Ihnen, dass Sie mal sich reinarbeiten in dieses Tutorial, das auf php.net auch da ist, Practical PHP Programming. Also die Quelle hier ist jetzt nicht von php.net, aber ich glaube, von da ist es zumindest referenziert. Aber das findet man also ganz leicht im Netz, ein auch Open-Source-Tutorial zu PHP. Und dort gibt es ein eigenes Kapitel, das ist Kapitel 11. Es redet nur über Multimedia-Bibliotheksfunktionen in PHP. Weil dieses PHP eben selber so ein komplexes Ding ist, an dem viele Leute arbeiten, gibt es dort natürlich auch Stellen, an denen man mit Multimedia arbeiten kann. Und ich habe mir jetzt bloß ein paar Sachen rausgesucht, die ja vielleicht nochmal überzeugen sollen, dass es da auch einen ganz engen Multimedia-Bezug gibt. Das eine ist hier eine Bibliothek, mit der man Bilder erzeugen kann. Also es gibt zum Beispiel eine Bibliotheksfunktion Image Create und ich kann dann sagen, das Image ist ein JPEG und ich kann es auch wieder wegmachen. Das klingt jetzt zunächst mal komisch, weil was hilft es denn, wenn ich auf dem Server ein Bild erzeuge? Also das ist ja nun irgendwie eigenartig, weil das Bild soll im Browser angezeigt werden. Aber was dieses Skript macht, sehen Sie an der Stelle wieder hier, wo die Einbettung passiert. Das ist der HTML-Code, da wird einfach an der Stelle, wo man eigentlich ein Bild erwarten würde, zum Beispiel ein JPEG-File erwarten würde, wird auf dem Server ein PHP-Skript aufgerufen. Da steht stattdessen ein PHP-Skript. Das heißt, dieses Picture 1 PHP wird ausgeführt an der Stelle, wo man eben, wenn der HTML-Code aufbereitet wird, um das dem Client zu übertragen. Das bedeutet, es wird auf dem Server dieses Skript ausgeführt und dieses Skript ist nur dazu da, ein Bild zu berechnen. Das macht jetzt nichts Aufwendiges, weil natürlich kein Inhalt in dem Bild drin ist. Das macht eigentlich bloß einen Rahmen, das stellt quasi jetzt so, wie es da steht, nur eine Fläche für ein Bild zur Verfügung und simuliert für den Browser, dass das Ding sich anfühlt wie ein JPEG-Bild. Also es wird als in dem JPEG-Format sozusagen den Browser übertragen, dass der da nichts von merkt, was auf der Serverseite passiert. Es wird also eine Grafikbibliothek auf dem Server ausgeführt, das Ganze in JPEG kodiert und an den Browser übertragen. Und dann kann ich natürlich auch wirklich was machen damit. Ich kann also zum Beispiel Farben erzeugen. Also jetzt einfach weiß zum Beispiel, gibt es eine Bibliotheksfunktion, jetzt sind wir mitten in der Computergrafik drin, wo man Rot-Grün-Blau-Werte jeweils 255 setzen kann und sagen, das ist das eine Farbe, die ich auf meinem Bild benutzen will. Und ich kann jetzt auf dem Bild zum Beispiel ein Filled Rectangle zeichnen mit irgendwelchen definierten Ecken und Größen und mit der Füllfarbe weiß. Das heißt, ich mache wirklich die klassischen 2D-Computergrafikfunktionen auf dem Server und berechne damit ein Bild. Das kann ich noch festlegen, es muss nicht immer Image-JPEG sein, es kann auch Image-GIF sein, ist völlig egal, weil ich letztlich praktisch nur eine Simulation dazwischen erzeuge. Es wird nur eine Umkodierung von meinem Computergrafikbild in das entsprechende Dateiformat gemacht, dass der Browser das eben richtig anzeigt. Wenn man sich das nicht vorstellen kann, was das praktisch heißt, das ist ein kleines Beispiel auch aus diesem Tutorial. Da wird also mit diesem Image Filled Rectangle gearbeitet und das ist einfach eine Schleife, die immer größere Rectangles macht und abwechselnd in golden und in weiß die zeichnet. Und das heißt, ich kann jetzt auf der Serverseite hier mein Bild quasi programmieren, das Bild wird gezeichnet und im Client wird dann, wenn ich diesen HTML-Code vorher habe, mit Image Source gleich das PHP-Skript, wird nun dieses vom Server gezeichnete Bild quasi angezeigt. Das bedeutet, ich habe im Prinzip den gleichen Trick, den man sonst benutzt mit dem Erzeugen von textuellen Inhalten, wo ich HTML-Seiten auf dem Server erzeuge, habe ich jetzt übertragen auf Bilder. Ich erzeuge auf dem Server Bilder, die dann sich übertragen werden als in HTML eingebettetes GIF oder JPEG und die werden auf dem Client angezeigt. Das ist vielleicht nicht die allereleganteste Lösung, aber es funktioniert und es hat den großen Vorteil, den Riesenaufwand, den man ja, wenn man sowas selber bauen wollte, spendieren muss, ist ja diese Dateikodierung, ne? Also das JPEG-Format zu erzeugen aus dem, was man da drüben zeichnet. Und das hat Gott sei Dank schon mal jemand gemacht. Das heißt, das kriegen sie fertig. Also bloß ein Beispiel, das war mir ehrlich gesagt, als ich die Vorlesung vorbereitet habe, auch noch gar nicht bewusst, dass das wirklich gibt, dass also an der Stelle weiter gedacht wird und die Kombination Multimedia und PHP noch in ganz andere Dimensionen vordringt. Was das sozusagen dem Ganzen noch irgendwie eins mehr aufsetzt, ist die Bibliothek Ming, eine Open Source Library. Ich will jetzt auch nicht hier Ming unterrichten, es ist nur ein Beispiel dafür, wie sich sozusagen Technologien dann in sehr eleganter Art und Weise überlagern und ganz neue Möglichkeiten auftun. Das Ming ist die gleiche Idee, wie wir es jetzt gerade hatten für Bilder, aber angewendet auf SWF-Dateien, also auf Shockwave Flash ausführbare Dateien. Das heißt, Sie müssen im Browser einen Flash-Player zur Verfügung haben, Flash-Player-Plugin. Und das PHP-Skript erzeugt im Prinzip eine Datei, die so ist wie die Dateien, die das Flash-Autoren-System erzeugt. Das heißt, Sie haben im Prinzip im HTML diese schrecklichen Embed und dann Object, meistens noch mit dabei, Statements, wo Sie sagen, ja, haben wir uns angeschaut, wo es eine Plugins-Page gibt und so weiter, und Application X Shockwave Flash. Das hat man in der ersten Vorlesung. Und da, wo sozusagen das eigentliche SWF erwartet würde, steht hier Ming 1 PHP. Und Ming 1 PHP ist diese Datei. Und in dieser Datei wird jetzt mit der Ming-Bibliothek gearbeitet. Und da kann ich zum Beispiel ein neues Flash-Movie aufmachen. Kann ich sagen, ich will ein neues Flash-Movie erzeugen, kann die Größen festlegen, kann jetzt zum Beispiel eine Shape definieren, indem ich sage, ich will wirklich was zeichnen, als Vektorgrafik machen und jetzt sagen, ich lege Farben fest, mit dem ich Füllfarbe und jetzt bewege ich meinen Stift an 0,0 und ziehe eine Linie an bestimmte Positionen, zeichne damit tatsächlich ein Bild. Dann muss ich das zu meinem Movie dazu tun Und dann muss ich auch noch dem Ganzen einen Header geben, damit das beim Übertragen richtig funktioniert. Das ist genauso wie es ganz am Anfang bei unserem CGI schon war. Und dann muss ich dem Movie eine Output-Methode aufrufen. Was jetzt interessant ist, ich habe da so locker davon geredet, dass wir mit dem Shape was machen, dass wir mit dem Movie was machen. Das Ming ist diesbezüglich jetzt auch sehr schön und modern geschrieben. Das ist also komplett objektorientiert. Ne? Wenn Sie sehen, wenn ich ein New Movie oder ein New SBF Shape mache, dann ist das natürlich eine Klasse, von der ich ein Objekt instanziere. Und wenn ich hier MovePen2 mache, dann wird von dem Objekt dieser Klasse eben eine Methode aufgerufen. Das heißt, es wird komplett objektorientiert sozusagen erzeugt. Und wenn Sie jetzt dieses Beispiel anschauen, dann passiert da noch nicht so was Aufregendes, weil tatsächlich eben bloß eine Zeichnung erscheint. Aber es geht auch, Animationen zu erzeugen. Das findet man hier. Hier wird ein Display-Item erzeugt und da wird das ist der Text, der da oben irgendwo festgelegt wurde. Und jetzt wird in der Schleife 100 Mal wird auf dieses Display-Item, also sprich auf den Text, eine Rotationsoperation und eine Skalierungsoperation angewendet. Und man sieht, dass dann in diesem Movie-Objekt immer die Next-Frame-Methode aufgerufen wird. Das heißt, ich habe 100 Mal Next-Frame und zwischen den Next-Frames rotiere ich und skaliere ich den Text tatsächlich. Das heißt, was passiert, wenn ich das Ganze in meinem Webbrowser lade und das Ganze, die ganze Konfiguration richtig ist, dann wird dieser Text eben rotiert und in der Größe verändert und ich habe tatsächlich eine Animation, die komplett eigentlich in PHP geschrieben ist. Das heißt, ich habe tatsächlich in meinem PHP-Skript Animationen erzeugt, die im Browser angezeigt werden, mit diesem Hilfsmittel dazwischen geschaltet noch dem Flash-Player, so wie es vorher eben das GIF oder das JPEG-Format war. Also was heißt das insgesamt? Das heißt, dass man an der Stelle unglaublich viele kreative Ideen haben kann, dass die Grundidee von diesen Server-Side-Scripts eben auf alles Mögliche im Medienbereich auszudehnen ist und dass auch sozusagen der Anwendungsbereich von solchen Techniken auch noch nicht wirklich so ganz klar ist. Ich kann ja auf dem Server jede beliebige Information ausführen. Ich kann das jetzt eine Animation machen, die abhängig davon ist, wie viele Benutzer gleichzeitig auf dem System aktiv sind, zum Beispiel bei irgendeiner Video-Jukebox oder Ähnliches. Das heißt, ich kann wirklich eine auf der Ebene von Animationen funktionierende Visualisierung von serverseitigen externen Variablen eben angehen. Was man auch sagen muss, vielleicht jetzt so zum Abschluss noch, das Ganze bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist sehr weit verbreitet, heutzutage mit der Technik zu arbeiten, mit PHP. Gerade an den Beispielen hier sieht man, dass es natürlich vielleicht noch nicht wirklich ganz elegant ist. Ja, also es ist also immer so eine Mischung aus verschiedensten Technologien, HTML, PHP und in dem Fall noch Flash, wird irgendwie zusammengebaut, um dann einen bestimmten Effekt zu erzeugen. Also so die übergreifende generelle Lösung gibt es nicht. Andererseits ist es so, dass unsere Welt wohl tatsächlich sich so entwickelt, dass man eben ja, wie in so einer Darwin'schen Selektion eben die Sachen, die erfolgreich sind, die verbinden sich dann irgendwie miteinander und man schaut, ob wieder was Erfolgreiches daraus rauskommt und vielleicht geht es dann auch wieder unter. Also keine Ahnung, ob diese Ming-Idee langfristig wirklich genutzt wird. Aber es gibt viele Ideen in dem Bereich und wahrscheinlich auch immer weniger von diesen Standards, die alles erschlagen. Das sieht man auch, dass also praktisch alles, was ich heute gezeigt habe, ja gar keine offiziellen Standards in dem Sinn sind, sondern von Open Source Communities produziert werden. Ja, ich denke, das war es für die Folien heute. Und so mit dieser allgemeinen Einführung in PHP möchte ich das damit auch sein lassen. In den Übungen gibt es natürlich noch, denke ich, jede Menge Detailinformationen dazu. Und ich kann Ihnen bloß sagen, wenn Sie es nicht schon können, also als Medieninformatiker, wenn Sie sich mit PHP nicht wenigstens ein bisschen auskennen, das wäre eigentlich irgendwie schade. Ja, danke schön für heute.